Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Servus Schanzer, willkommen zum Schanzer-Zeitspiel. Heute hier für uns der etwas verregnete Battlemarkt-Sonntag. Und statt Battlemarkt haben wir gedacht, ach komm, lass doch mal über den glorreichen FC Ingolstadt reden. Das erste Mal in der neuen laufenden Saison. Ich weiß nicht, wie euphorisch ihr noch seid, aber ich sehe zumindest so zwei euphorische Gesichter, die jetzt in dem Moment plötzlich euphorisch wurden. Wir sitzen zu dritt hier mit der Marco. Ich hab den Bene und den Martin mal wieder hier. Servus.
Servus. Ein bisschen Battlemarkt geschädigt tatsächlich.
Servus.
Ja, der Martin sieht auch ein bisschen Battlemarkt geschädigt aus, muss ich sagen. Und sitzt jetzt übrigens im Kotzgetrikot neben mir.
Also das, aber kein Zusammenhang.
Nee, überhaupt kein Zusammenhang. Ja, das Rauschtrikot musst du dir halt einfach noch besorgen.
Ja, genau. Das orange Rauschtrikot. Steht noch in der Sammlung.
Das Gute ist mit dem orangen Rauschtrikot. Das ist eigentlich, glaube ich, das einzig Gute an diesem orangen Trikot. Also wenn du vollkommen besoffen vom Battlemarkt im Dunkeln irgendwie rausstolperst, dann sehen die Leute dich wenigstens.
Genau. Dafür ist es gemacht worden. Ja. Ich habe mir das also auch noch aufgeklärt.
Respekt. Grüße übrigens an unsere Müllabfuhrfreunde aus der oberen Reihe. Ihr wisst, wen ihr meint.
Besondere Erwähnung an unseren Freund Alex, der persönlich genannt werden möchte.
Genau. Der möchte persönlich genannt werden. Der sieht auch besonders gut aus im Trikot. Ja. Aber lass mal das Trikot mal beiseite, da haben wir letztes Mal schon relativ viel drüber gesprochen. Reden wir doch mal lieber über Spiele. Auch wenn das erste tatsächlich erstaunlicherweise schon wieder relativ lang her ist. Dadurch, dass zwischendurch die DFB-Pokalpause ist, die wir uns zwangsmäßig selbst auferlegt haben, ist das erste Spiel gegen Aue relativ lang her. Die Frage vielleicht mal umgedreht. Also Kölner hat gesagt vor diesem Saisonstart, es ist ein kniffliger Saisonstart. Wir hatten jetzt die Spiele gegen Aue, Halle, Münster und Saarbrücken. Wie seht ihr die Bewertung, mal ohne jetzt die Spielergebnisse, aber die Bewertung dieses Saisonstarts? Ist das für euch jetzt übermäßig knifflig, normal, schrecklich?
Ich meine, knifflig vielleicht insofern, dass man jetzt nicht unbedingt weiß, wie gewisse Gegner irgendwie zu verorten sind, ob sie jetzt oben oder unten mitspielen. Aber ich habe es ja auch in der letzten Folge eigentlich schon gesagt, es ist schon ein Saisonstart, wo du auch mal mit ein bisschen Punkte machen kannst und ich irgendwie vielleicht oben festsetzen kannst. Also klar, so ein Gegner wie Aue, weiß nicht, haben die einen ähnlich schlechten Saisonstart wie letztes Jahr und spielen eher unten mit oder sind die weiter oben anzusiedeln und so. Aber also, sorry, also da fallen mir in der Liga schon nochmal irgendwie schwerere Phasen ein. Aber auch wenn man auf den Spielplan schaut, dann gibt es da mit Sicherheit nochmal Phasen, auch vielleicht eine, die dann jetzt bald kommt, in der, ja, vielleicht weniger Punkte zu erwarten sind einfach auf dem Papier als jetzt irgendwie die ersten vier Spiele.
Ja, das ist sicher ähnlich. Also klar, man kann sich alles irgendwie so ein bisschen die Argumente für die eine oder für die andere Seite finden, oder auswärts beim Aufsteiger, dass man sagt, ja, mit den Fans im Rücken und so weiter, die sind top motiviert mit der Euphorie und das ist natürlich schwierig. Andererseits kannst du auch sagen, sieht man ja bei den anderen Ligen auch, Die kennen die Liga noch nicht, müssen sich erst daran gewöhnen. Du als erfahrene Mannschaft solltest da einen Vorteil haben mit deiner Routine. So. Und vor allem, wenn du dann sagst, das ist ein kniffliger Saisonstart, wie Martin schon gemeint hat, da gibt es dann auch noch ganz andere Möglichkeiten. Also du hast jetzt noch nicht gegen Dresden gespielt, du hast jetzt noch nicht gegen irgendwie Sandhausen, die abgestiegen sind, gespielt. Du hast auch noch nicht gegen 60 gespielt oder vielleicht irgendwie andere Mannschaften, die auf jeden Fall schon die Erfahrung in der dritten Liga haben und wahrscheinlich auch den Anspruch, oben mitzuspielen. So. Also das ist halt ein gemischtes Auftaktprogramm, nicht mehr und nicht weniger.
Klar, sind wir uns doch relativ einig. Also ich glaube, einfach ist gar kein Saisonstart in der dritten Liga, aber es gibt heute schwierigere Aufgaben für den Start.
Absolut,
ja. Also ich glaube, das zeigt ja schon mal so ein bisschen vielleicht auch, wo die Reise hingeht. Also das Erste, was ich schon gesagt habe, naja, also Kölner ist schon so ein bisschen im Self-Defense-Modus, ein bisschen mal Niedrigstapel, müssen wir mal gucken, wo die Reise hingeht. Ist ja auch vollkommen okay, aber dummerweise, was jetzt mit meinem Ergebnis technisch lief, ist dann ja auch knifflig. Und das erste Spiel Aue gegen Ingolstadt, also ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber irgendwie, also ich bin in dieses Spiel reingegangen und dachte mir so, ja, das ist so ein richtiges Aue gegen Ingolstadt Drecksspiel. Ich habe gar keinen Bock. War es inhaltlich anders als das?
Ja, auf dem Papier, wenn man sieht und dann irgendwie 0-0 bis in die Nachspielzeit oder ich glaube bis zur 90. Könnte man ja das irgendwie sagen, ein richtiges Dreckspiel und so. Ich fand es eigentlich zumindest so die ersten 60 Minuten, du hast gesagt, das ist schon ein bisschen länger her, aber habe ich es eigentlich so in Erinnerung, dass es eigentlich ganz, ganz okay auch anzuschauen war. Also es war für mich da 0-0 der Besseren so hatte lange Zeit, dann irgendwann ist es tatsächlich ein bisschen zäh geworden und dann hat nicht auch irgendwie jeder lange Ball, irgendwie lange Diagoball irgendwann schon aufgeregt am ersten Spieltag, aber also ja, also es war jetzt kein 0-0 der schlechteren Sorte.
Aber Brightside, es war ja auch kein 0-0, ist ja noch ein Tor gefallen.
ich meine eben über die Zeit, wo es 0-0 stand.
Aber was hat es denn für dich zu einem 0-0 der besseren Sorte gemacht? Weil man kann auch argumentieren hier, viele lange Pässe, individuelle Fehler. Also es war jetzt irgendwie für mich zum Teil noch wenig irgendwie abgestimmte Strukturen beziehungsweise da noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben. Also es ist jetzt auch kein Spiel gewesen, wo ich sage, ja, der Leckerbissen für den Sonntagabend statt dem Tatort wie in der letzten Episode.
Nee, hast schon recht. Also für mich war es eher, also zumindest war ich irgendwie gebannt dabei und habe mir erst ab der 60. was ich bei anderen FC-Spielen schon eher so ab der 20. Minute teilweise das Gefühl hatte, gedacht, boah, jetzt könnte es aber dann auch mal rum sein. Also insofern, ich fand, es waren ein paar gute Chancen auch dabei, eher für Aue, muss man auch zugegeben sagen. Aber also ich fand es spannend und na klar nicht hochklassig. Also da ist aber auch die Erwartungshaltung, glaube ich, dann auch die falsche. Also ich habe zumindest gerade in der ersten Halbzeit jetzt irgendwie mich noch nicht allzu viel aufgeregt darüber.
Ja gut, es ist gut, dass wir die Erwartungshaltung nochmal abstecken. Also ich bin noch eher bei mir. Also ich habe einfach nur gedacht, boah Gott sei Dank haben wir jetzt erstmal DFB-Pokalpause. Mich hat das Spiel schon eher nach 10 Minuten wieder angekotzt gehabt. Und ich war ehrlich gesagt, ich finde beide Mannschaften das einfach stark angemerkt, dass sie halt noch so jetzt nicht ganz wie geschmiert laufen. Weil eben noch ganz viel so ein Stückwerk irgendwie existiert hat. Und dann die Sahnehaube, Kirsch auf dem ganzen Eisbecher war natürlich, dass wenn irgendwer Torchancen dieses Spiel hatte, schon eher Aue war. Und ich dachte, also, wenn wir 0-0 dieses Spiel über die Zeit bringen, dann passt das schon. Aber wir waren sicherlich nicht näher am Sieg als Aue.
Sind wir uns ja, glaube ich, einig, ja.
Sind wir uns, glaube ich, einig. Einer war sich da nicht einig in dem ganzen Konstrukt und das war Kölner. Der irgendwie, also ich weiß nicht, ob er das nachher nochmal revidiert hat, aber zumindest in den Interviews direkt nach dem Spiel schon brühwarm irgendwie erzählt hat, dass Dinger schon klar die bessere Mannschaft war und auch deutlich näher am Sieg war. Was jetzt also sowohl bei Magenta-Kommentator als auch gegnerischem Trainer doch für leichte Irritationen gesorgt hat, würde ich mal behaupten. Weil ich habe ein bisschen das Gefühl, dass er diese Meinung doch exklusiv hatte.
Ich glaube, was ihn halt so ein bisschen, ich habe mir das aufgeschrieben, auch, also wir hatten keine wirklichen Torchancen, das muss man auch ernsthaft dazu sagen. Ich glaube, er hat bei
Mann. Also auf die eine vom kurz vor Schluss
Das war eine
Torchance. Die kann man schon mal rein.
Aber ansonsten. Ja, genau, aber ich meine, so im normalen Spielverlauf. Ich glaube, was sich Kölner da irgendwie vielleicht sieht, ist irgendwie dieses, du hast mit ein, zwei besseren Pässen die Möglichkeit, in gute Chancen zu kommen, glaube ich, so ähnlich hat das auch gesagt. So, und das ist mir auch gefallen, du hast also einfach zum Teil technische Unzulänglichkeiten irgendwie gehabt, die dann verhindern, dass du überhaupt in diese gefährlichen Situationen kommst und dann tauchst du natürlich auch nicht in irgendwelchen Zusammenfassungen auf, weil, naja, nur weil du mal halbwegs ausrichtsreich irgendwie im gegnerischen Drittel ankommst und dann irgendwie einen Fehlpass spielst, ja, das reicht halt nicht, aber ich glaube, das hat Kölner so als gute Ansätze sich irgendwie zumindest schön geredet.
Ja, das mag sein, aber das kann gut sein. Das ist noch ziemlich viel Stückwerk dabei gewesen, aber trotzdem ist es eine gewagte These dann, weil Aue hatte die Torchancen und hat sie nicht genutzt.
Also ich habe es mir eben auch notiert und also wie Martin meinte, er hat dann sich darauf auch bezogen, viele Möglichkeiten ausgelassen, insbesondere beim letzten Pass. Dann wäre auch ein Dreier möglich gewesen. So, okay, kann man vielleicht so stehen lassen, kann man, aber ist schon für das, dass man nur eine Torchance hatte, wie gesagt, das ist es dann schon. Zumindest ja, kann man da geteilter Meinung sein. Was mich aber eher auch, was ich interessant fand, dass er sich darauf bezogen hat oder gesagt hat, grundsätzlich gut verteidigt. Einmal unaufmerksam gewesen, wobei unaufmerksam trifft es da auch nicht richtig. Ein Diagonalball im 16er ist immer gefährlich. Da denke ich mir schon, also für das, okay, ja, natürlich mit diesem, also Fallrückzieher, der dann irgendwie sicher nicht so geplant war, der zum 1-0 von mir aus, aber grundsätzlich gut verteidigt. Es gab schon auch Szenen, also wo ich eben meinte, irgendwie, also das ist mir gerade bei dieser Sache aufgefallen, wo der Malone auf der Linie geklärt hat. Wie kommt es denn überhaupt dazu? Es ist ein langer Ball mit einer Kopfballverlängerung, wo sich Malone aus der Dreierkette ziehen lässt und die Abstimmung überhaupt nicht passen und so auch erst dann die Chance zustande kommt. Und das, also auf sowas, wenn man Dreierkette spielt, muss man dann schon auch auf diese Strukturen achten. Und also wie ihr sagt, eher war es dann auch so, dass Aue Chancen hatte. Natürlich kann man sich auch darauf beziehen, dass man sagt, es sind alles wahrscheinlich nicht die zwingenden gewesen, bis auf diese Chance, wo dann eben auf der Linie gerettet wird. Aber das dann in Kombination mit, also hinten gut verteidigt und dann vorne hat nur der letzte Pass gefehlt, das fand ich dann schon ein bisschen interessanter als Interpretation.
Ich meine, da kannst du mal nachvollziehen, ich sehe alle Gründe genau, ich kann auch in dem Fall nach dem ersten Spiel noch sagen, dass ich, okay, dass Kölner jetzt da halt nicht alles zerreden muss, ist auch klar, aber ich fand es zumindest ein bisschen merkwürdig positiv mal so. Die eine Szene, die du gerade schon angedacht hast, die ich gerne mal irgendwie aufnehmen würde, ist dieses, das war Malone, war die Grätsche.
Ja.
Also vielleicht mal einfach, wie war eure, also wie habt ihr diese Grätsche interpretiert? Also wie unglaublich aufgegeilt wart ihr nach der Grätsche im Verhältnis zum Magenta-Kommentator?
Ja gut, also an die Emotionen des Magenta-Kommentators kam wohl keiner ran.
Also ich bin mir noch, also für diejenigen, die es vielleicht nicht im Kopf hatten, die es nicht gesehen haben, also der Magenta-Kommentator hat, also der war kurz davor, irgendwie alle Preise Weltfußballer der Welt an Malone zu verleihen. Also diesen Ball von den Grätschen, dachte mir nur, der ist Verteidiger? Was soll er denn da machen? Natürlich, also klar hat es geklappt und ist gut, aber was ist denn die Alternative? Soll er stehen bleiben und nichts machen? Er grätscht, er macht das gut und es passt. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, der Kommentator hat noch nie eine Grätsche in seinem Leben gesehen. Deswegen bin ich ein bisschen irritiert irgendwie darüber, auch in der Zusammenfassung auch nochmal. Deswegen wollte ich nur mal so einen Raum fragen. War das die beste Grätsche
der Welt? Das ist schon top getimed und natürlich, also schon nahezu sicheres Tor vereitelt. Das muss man schon wertschätzen.
Klar,
aber ja,
was kann er denn machen?
Also, ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht, ist halt auch
relativ hoch.
Also ich glaube jetzt auch nicht, dass er das.
Aber er sieht halt den Ball, er schaltet, er grätscht. Das ist, also deswegen ist es gut, das hat er auch alles, ich fand es gut und hat auch richtig gut gemacht und finde ich auch super. Nur, ich denke halt, ist ja nicht so, als hätte er jetzt den Geistesblitz gehabt. Wir kommen ja noch zu einer anderen Grätsche, die irgendwie vor kurzem passiert ist nachher in dem Spiel. Die fand ich dann irgendwie so ein bisschen erstaunlicher als das Ding. Aber wollte nur mal so die generelle Einschätzung dieser Szene nochmal.
Ja, aber es ist schön, wenn der Magenta-Kommentator da auch.
Wenigstens eine Emotion von unserem Verein hat, meinst du? Ich muss mir mal den Namen von diesen Kommentatoren merken, damit ich einfach mal auch ein bisschen mehr Shoutouts geben kann. Na gut, aber das ist so schön, dass es wenigstens eine positive Szene in diesem Spiel gab. Ansonsten gehst du halt erstmal mit so ein bisschen ernüchternden Gefühl aus dem ersten Spiel. Und ich habe in dem Moment erst gesagt, zum einen war ich froh, dass es jetzt die DFB-Pokalpause ist. Zum anderen war ich, warum zur Hölle spielen wir eigentlich ein Spiel vor der DFB-Pokalpause und nicht einfach schon die Woche vorher zusammen mit der zweiten Liga. Aber
ja, oder man macht die englische Woche, die dann danach kommt, irgendwie halt
eben nicht vor, und wir fangen eine Woche früher an, genau wie die zweite Liga.
Ja, ja, oder halt irgendwie vor der DFB-Pokalpause oder was auch immer.
Ja. Also klar sind wir jetzt singulär irgendwie daran schuld, dass wir nicht mit dem DFB-Pokal gespielt haben, aber andererseits gibt es natürlich viele Drittligisten, die nicht DFB-Pokal spielen und die haben halt direkt wieder Pause. Egal. Reicht ja auch irgendwie zu dem Aue-Spiel wahrscheinlich.
Ja, ich finde schon, also weil wir auch, also auch nochmal das anzuschließen, was Bene gesagt hat, Aue hatte schon auch einige Chancen, wo Funk dann nochmal gut reagiert, und es ist eben nicht nur das eine glückliche oder unglückliche Tor in der Nachspielzeit, sondern Funk reagiert da davor schon ein paar Mal sehr gut. Wir lassen, wie viel ist mir das aufgefallen, echt viele Distanzschüsse auch zu in dem Spiel, wo du einfach viel schneller noch Gegnerdruck brauchst, weil, ja, hätte ich jetzt auch gesagt, einer ist dann irgendwann mal drin.
Also weil, wie du gesagt hast, vor allem natürlich auch Distanzschüsse und sowas, aber es war jetzt auch nicht nur einer, sondern es waren ein paar. Und dann dachte ich mir auch, ja, wenn das, ist das wirklich die Strategie oder sollte das die Strategie sein, dass du dann diese Distanz zulässt, weil man davon ausgeht, dass eben da die Wahrscheinlichkeit auf ein Tor nicht so hoch ist. Andererseits, wie ist dann das Tor gefallen? Du hast da auch aus dem Halbfeld halt ohne Gegnerdruck konnte der erstmal flanken in den 16er. Natürlich Nachspielzeit oder 90. Minute, da ist man dann auch nicht mehr so aggressiv oder sind die Kräfte nicht mehr so da wie am Anfang, aber da dachte ich schon, das passt dann vielleicht auch ins Bild, das Halbfeldflanke ohne Gegnerdruck und so kam es dann überhaupt erst dazu, dass dieser Fallrückzieher, der sicher anders geplant war, als Vorlage zum 1-0 dann führt.
Und Halbfeldflanke ohne Gegnerdruck, das können wir richtig gut. Also das ist wirklich unsere... So, letztes Jahr, glaube ich, 300 Mal gegen Tor bekommen. Da habe ich es lieber, wenn sie schießen. Nee, aber klar, wie du vorhin sagst, die Halbfeldflanke war echt unnötig, dass danach der, nach dem Fallrückzieher kannst du einfach nichts mehr machen. Also, dass der dann irgendwie da durchrutscht und dann, dass du dann unsortiert bist, ja, am Arsch.
Aber wobei Guevara da schon auch gütig Abstand hält bei dem Fallrückzieher. Also, da kann ich schon auch nochmal ein bisschen...
Guevara ist gütig Abstand in Person.
Ja.
Okay. Gut. Aue. Durch. DFB-Pokal. Durch. Und dann, glaube ich, das erste Heimspiel war dieses Manching. Nee, ich weiß gar nicht, wann der Toto-Pokal dazwischen war. Aber einfach kurz ist, wir haben die beiden Pflichtaufgaben im Toto-Pokal erfüllt. Haken dran, danke.
Eins war vor Aue, eins war nach Aue.
Okay. Vielleicht jetzt noch, vielleicht, ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben. Binnen hat es auch nicht ganz mitbekommen. Wir spielen in der nächsten Toto-Pokal-Runde tatsächlich gegen Regensburg. Zu Hause. Ist, glaube ich, noch nicht fix terminiert.
Aber steht aktuell auf 5.9.18.30.
Okay, also wahrscheinlich Anfang September. Toll! Mal gucken. Wäre ganz nett, Regensburg aus dem Pokal rauszukegeln, nachdem sie aus dem anderen sich auch schon rausgekegelt haben. Aber es hätte durchaus wahrscheinlich einfachere Lose gegeben, als in der Achtelfinale des Toto-Pokals direkt gegen Regensburg zu spielen.
Stimmt wohl, ja.
Aber wir nehmen alles mit, was Motivation bringen kann. Apropos Motivation bringen, Heimspiel gegen Halle.
Passende Überleitung.
Klasse, oder? Wunderbar. Ja, also auf dem Papier, wenn man das überspringt, spielst du halt gegen Halle, einen Gegner, der jetzt nicht unbedingt gut letzte Saison war, auch diese Saison jetzt wahrscheinlich nicht ganz da oben einzusiedeln war, zu Hause 4-0, also sehr, also wenn sich nur das Ergebnis anschaut, nicht verkehrt.
Aber.
Ich dachte Haken dran.
Nicht Haken dran. Zwei deutlich unterschiedliche Halbzeiten, würde ich einfach mal so behaupten. Wie fand da die erste?
Also du gehst mit 1-0 in die Halbzeitpause und auf dem Papier sieht alles gut aus. Aber, wie du schon erwähnt hast, ich kann in den Aber einstimmen. Ja, Halle hatte schon ein paar vernünftige Chancen und du startest halt gleich auch damit in der, glaube ich, zweiten Minute war es schon, nach einer Ecke mit einem Kopfball an den Außenpfosten. Und Standards sind ja auch eins meiner Lieblingsthemen beim FCI und da kann man dann später auch noch dazu kommen, weil da sind es dann zum Teil eher Einwürfe, aber da dachte ich mir schon, okay, auch bei den Standards gibt es auf jeden Fall noch was zu tun und vor allem war es bei mir eher so, das Tor fiel halt wirklich aus dem Nichts und vor allem, wie das dann gefallen ist, das ist ja auch noch so ein anderes Lieblingsthema von mir, war das wirklich alles so geplant? Oder war vielleicht der ein oder andere Zufall drin? Und ja, das muss man ja noch sagen. Hier, ja, Kostli erläuft den Ball und keiner hat irgendwie, oder auch der Gegner, wahrscheinlich schon gar nicht mehr damit gerechnet. Und macht dann natürlich die Flanke, schlägt sehr, sehr gut, Kopfball. So wirst du es eigentlich sehen. Aber in dem Gesamtzusammenhang, dass Halle davor und danach Chancen hatte. Und dass das Tor jetzt nicht unbedingt das war, wo man sagt, perfekt hat ausgespielt in allen Facetten. Ist das schon auch 1-0 auf dem Papier, gehst du damit in die Halbzeit, passt alles, aber die Facetten, die dahinter stehen, ja, sind schon auf jeden Fall wieder der Erwähnung wert.
Ja, aber wir können da trotzdem das 1-0 trotzdem noch lobend einordnen, weil ich glaube, man hat es so krass gesehen auch im Stadion, also irgendwie alle bleiben stehen, alle gucken weg, alle denken, ja klar ist der Ball im Aus. Und da bin ich mal echt mal ganz froh, dass unsere Mannschaft halt einfach alle wach geblieben sind. Also sonst ist das ja so ein typisches Ingolstadt-Ding auch so. Dieses, ach, mal abschalten, weißt schon, passiert nichts mehr. Kosti bleibt wach, holt sich das Ding und in der Mitte
schießt. Ja, absolut, auch die Flanke.
Sie alle in die Mitte.
Also auch die Flanke und dass dann Kügel komplett frei war. Also
sie stand ja auch zu zweit in der Mitte.
Ja, genau.
Ich hatte auch Angst, dass ich über den Haufen renne von lauter Euphorie. Weil ich mir gedacht habe, okay, ich finde es super positiv, dass die alle drei vorne komplett wach sind, das durchziehen und Kügel den halt schön reinnickt. Also muss man einfach positiv sagen, aber klar, wie du sagst, also da ist so viel Zufall, so viel Gegnerversagen in dieser Situation. Und dann gehst du halt schon so aus lauem Nix erstmal 1-0 in Führung. Was ja jetzt kein Verbrechen ist, aber halt jetzt auch keine Riesenleistung im Gesamtkonstrukt.
Ja, also weder davor jetzt großartige Chancen für uns. Ich finde, war ein ausgeglichenes Spiel. Klar, wie du sagst, diese Ecke da nach 2 Minuten war direkt vor der Südtribüne auch da. Habe ich aber auch mal kurz irgendwie aufwachen geschrieben, weil das ist wieder so ein typisches FC Ingolstadt, verpennt die ersten Minuten und fängt sich mit der ersten Standardsituation irgendwie ein Gegentor-Moment. Aber bis dahin okay und gehst in Führung und was ich eher problematisch finde, ist die Reaktion danach, weil also danach waren nur noch Halle bis zur Halbzeit. Ja. Komplett zurückgezogen einfach, Halle machen lassen, auch Chancen zugelassen und ich glaube, wir haben auch im Stadion dann alle gesagt, boah, zum Glück ist jetzt Halbzeit, weil lange wäre das nicht mehr gut gegangen.
Nee, überhaupt nichts zusammen. Also das ist halt das Krasse, dieses zum einen zurückziehen, zu Hause nach 1-0-Führung gegen einen eigentlich schwachen Gegner, aber dann halt auch nicht stabil stehen. Also es ist ja nicht so, als hätten wir uns jetzt da hinten eingemauert und da passiert nichts. Sondern es ist echt nur gedacht, ein Ding nach dem anderen segelt da durch. Es kann nicht gut gehen. Es kann überhaupt nicht gut gehen. Und ich glaube, jeder versucht das Spielaufbau aus, ist halt einfach nur sofort im Mittelfeld abgewürgt worden. Ich weiß nicht, ob überhaupt nochmal Torschuss auf jeden Fall nicht mehr in der ersten Halbzeit, oder?
Ich meine, dass Kügel nochmal einen hatte.
Ja.
Kann aber dann auch in der zweiten Halbzeit gewesen sein, die dann irgendwie ein komplett anderes Bild wieder ist. Aber also Kügel alleine hätte, glaube ich, an dem Tag schon 3 Tore machen können. Dann muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, sein Drittliga-Debüt.
Ja,
hätte jetzt auch
einen schlechten Neuzugang, in Anführungszeichen, glaube ich, nach unserer letzten Folge noch, oder? Also Neuzugang mit im Profikader. Also
ich möchte an der Stelle erwähnen, dass ich ja schon in meiner Aufstellung Kügel und Mause gesetzt hatte und da irgendwie schräge Blicke von euch geerntet
habe. Ich bin sehr froh, dass der Kicker-Manager nicht zur Verfügung stand. Das hätte Martin schon längst im Kader gehabt und jetzt einige Punkte gemacht. Nee, also klar. Erste Halbzeit, mal grundsätzlich gesagt, mit Ach und Krach in die Kabine gerettet.
Ja.
Und dass wir da 1-0 führen, ist wirklich eher... Also das ist das unwahrscheinlichste Szenario, aus dem wie diese erste Halbzeit lief. Nur um das nochmal also ins Gedächtnis zu rufen für alle, die nach diesem Spiel, also wir schon wieder jegliche Aufstiegspläne geschmiedet haben. Aber die Frage ist ja jetzt eher die, was ist in der zweiten Halbzeit so viel anders gelaufen?
Ja, ist jetzt auch natürlich schwierig zu sagen, wir haben dann 4-0 gewonnen und es lag ja nur noch am Gegner, weil der in der zweiten Halbzeit irgendwie dann eingebrochen ist. Trotzdem, die Frage muss man schon stellen, was war mit Halle in der zweiten Halbzeit irgendwie los? Also die waren dran. Klar fangen sich dann in, ich glaube, 55. oder was fällt das 2-0. Natürlich ist das ein Knacks in der Aufholjagd. Aber also die haben dann irgendwie in der zweiten Halbzeit einfach gar nichts mehr auf die Kette gebracht. Und wir haben aber, da ist dann schon mein Gefühl, dass Köln eine gute Ansprache hatte, weil wir halt einfach ein anderes Bild auch gezeigt haben und wieder nach vorne gespielt haben. Beleme, glaube ich, kam dann auch.
Beleme kam direkt in der Halbzeit
für Kaido. Also was eine interessante Auswechslung ist eigentlich, wenn du sagst, du bist davor eingeschnürt worden und bringst jetzt einen offensiven.
Bringst halt Tempo auf jeden Fall.
Genau. Und hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht auch. Also nicht, dass Kaido eine schlechte erste Halbzeit hatte, fand ich eigentlich gar nicht. Insofern eine überraschende Auswechslung, finde ich. Aber das Ganze hat auf jeden Fall damit reingespielt. Ich glaube, Beleme hat dann das zweite auch vorbereitet, oder? Ja,
es gibt tatsächlich, ich will auch nicht sagen, dass Kaido schlecht war, aber also, es ging jetzt über das Zentrum ja auch nicht so unglaublich viel zusammen. Sagen wir mal so, also egal, an wem es jetzt lag, aber so wie das Mittelfeld aufgestellt war, ist da wirklich nichts passiert. Aber lag es nur im Leben, haben wir die Formation irgendwie damit gewechselt? Ich habe das irgendwie auch null auf dem Schirm gehabt dann. Haben wir in 3er-Stunden gespielt. Nachdem Beleme gekommen ist.
Naja, also Kicker hat ja, also aber Kicker hat, auch wir haben es im Vorgespräch schon gesagt, irgendwie für jedes der 4 Spiele irgendwie eine andere Formation sich irgendwie ausgedacht und ich würde schon mal irgendwie meinen, dass das grundsätzlich immer das Gleiche in der Grundformation war. Natürlich ist dann die Rolle von Deichmann sowieso noch immer sehr verwirrend, weil der hat in der ersten Runde Schlotterpokal hat er Innenverteidiger spielen müssen. In der zweiten Runde Schlotterpokal hat er auf einmal Stürmer gespielt. Hier ist er jetzt auch als Stürmer gegen Halle eingetragen. Und das stimmt schon auch. Also Deichmann überall. Aber ich denke mal, dass Deichmann dann wahrscheinlich halt irgendwie eher die Keitel-Rolle gespielt hat und Beleme dann hinter den Spitzen oder als Spitze neben Mause oder mit Kügel.
Ja, ich konnte es im Stadion auch nicht richtig rauslesen. Ja, also es ist generell, vielleicht haben wir vorspielen, also es kommt mir, wir spielen schon relativ variabel gefühlt aktuell. Also man hat öfter das Gefühl irgendwie, man kann jetzt gerade nicht so richtig rauslesen. Haben wir es gerade umgestellt oder ist das einfach nur, weil wir halt ständig gegen den Ball und mit dem Ball tatsächlich auch einfach variabel auch rotieren, vor allem die zentralen Spieler, teilweise dann die Kette zurückrücken, teilweise auch einfach irgendwo unsere Achter plötzlich wieder Flügel sind. Heißt, wir sind variabel, sagen wir mal so. Aber auch für uns recht schwer auszurechnen dadurch. Ich versuche es gerade parallel Zeichen. Irgendwie so ein bisschen auch noch irgendwie rauszufinden. Aber
das sind doch schöne Worte.
Ja, aber grundsätzlich muss man sagen, zweite Halbzeit, andere Welt. Das ist einfach, was du sagst. Halle hat dann schon so ein bisschen gezeigt, dass sie halt jetzt nicht die allerbeste Mannschaft sind.
Also der Spieler von Halle, ich weiß jetzt nicht mit dem Namen, der hat ja auch im Interview nach dem Spiel gemeint, also in der zweiten Halbzeit, da waren wir dann irgendwie, wie kann ich den vor der Schlange und so weiter. Also das war gar nichts von uns. Und dann kommt natürlich also wieder so, wie es häufig ist, so zwei Sachen zusammen. Gegner, der eben nicht mehr richtig stattfindet und dann eigene Sachen, die auch aufgehen und vor allem, wie Martin schon sagte, auch 10 Minuten nach der Halbzeit direkt das 2-0 und so stelle ich mir eigentlich einen Angriff vor. Also hier Ball gewinnen, sofort Steckpass, Kosti vor am Tor, Gegner ist unsortiert, ist 2-0, perfekt. Also so dachte ich eigentlich, sehe ich noch deutlich, deutlich mehr Aktionen.
Außer was mich ein bisschen wundert ist, dass ausgerechnet Kostli derjenige ist, der den Steilpass bekommt, um dann aufs Tor zu rennen.
Ja, du hast ja schon so, er ist ein Schienenspieler und wenn der dann sich richtig positioniert, und dann hast du schon die Möglichkeit, dass er eben genau in die Schnittstelle diesen Pass dann bekommt und bekommen kann. Und da war das halt dann wirklich so stellst du es dir eigentlich idealtypisch vor. Du gewinnst in der gegnerischen Hälfte den Ball, dadurch ist der Gegner unsortiert. Und du nutzt das und verlangsamst nicht das Spiel oder schaust erstmal, sondern du schickst direkt steil.
Ich glaube, dieses Spiel hat einfach perfekt gezeigt, was wir eigentlich letztes Jahr irgendwie in der Saisonvorbereitung gesagt haben. Wir haben Kostli kommt, und wieso wenn Kostli und spielen Viererkette ungefähr?
Oder auch dann in den letzten Spielen von der letzten Saison, wo wir ja gesagt haben, da hatten wir auch so 2-3 Tore, die in dieser Art gefallen ist. Und sowas habe ich eigentlich erwartet, dass man häufiger sieht, beziehungsweise wollten wir ja auch mehr sehen. Also da war es dann in der letzten Saison dann auch zum Teil Chiveya oder so. Und das, so stellst du dir das eigentlich vor.
Ja, also das ist ja zwischendurch mal angeschaut, also absoluter Profiteur einfach von dieser Dreierkette, Fünferkette, wie man es nennen will, ist Kostli.
Ja, aber also trotzdem ist es mir auch positiv und auch nicht nur in dem Spiel aufgefallen, in dem Spiel hat es halt auch Wirkung gezeigt vor allem, aber dass er eben nicht nur der ist, der irgendwie die Linie rauf und runter rennt und dann irgendwie Flanken reinprügelt, sondern dass er schon mal auch einer ist, der mit oder ohne Ball versucht irgendwie invers ins Zentrum zu gehen, mal einen Doppelpass mitnimmt oder halt eben so einen Ball in die Tiefe, also das gefällt mir auf der Seite echt, echt gut. Ja. Und halt auch grundsätzlich, wie Bene schon sagt, halt einfach ja, das zielstrebig in die Spitze spielen, nicht lang warten, sondern Tempo aufbauen, direkt spielen, das ist halt dann in dem oder in dieser zweiten Hälfte hat das halt extrem gut funktioniert.
Ja. Ja, aber das ist, weil ich vorhin meinte, warum das wundert mich, dass ich einfach nur, dass ich sage, okay, du bringst BME für Keitel, hast deswegen eigentlich drei nominelle Stürmer, wie auch immer man Kügel einsortiert, Stürmer. Und dann läuft halt die Offensivmaschinerie so stark an, dass halt Kosti auch noch da invertiert in dem Ding. Also du hast schon wirklich auch krass überladen. Also du hast wirklich dann voll auf Offensive gestellt in der zweiten Halbzeit. Sonst, weil eigentlich würdest du ja eher denken, okay, wenn ich jetzt auch noch einen halbwegs defensiven Mittelfeldspieler rausnehme und Bellini bringe, dass dann vielleicht Kosti sich noch zurückhält, aber Kosti hat sich definitiv, nicht zurückgehalten offensiv in diesem Spiel. Und wir sind jetzt sicherlich nicht böse drum.
Wobei ich da das eine und das andere nicht komplett gegeneinander sehen würde, weil nämlich du hast ja Kostny und du hast ihn auf der auf der Schiene und er hat natürlich dann auch mehr Freiheiten so und gerade wenn der Gegner dann jetzt dein System nicht spiegelt, wo er sagt, hey, du Kostli hat den kompletten direkten Gegenspieler, sondern dann, wenn du es clever machst und der Gegner dann irgendwie nicht immer auf Höhe ist, dann ergeben sich ja immer Räume auch für dich und gerade für die Schienenspieler, weil du dann, weil der andere, der Gegner immer die Herausforderung hat, wer übernimmt den jetzt in welcher Zone und in welcher Situation. Und das wurde halt da dann sehr, sehr gut genutzt.
Nehme ich gerne. Nehme ich gerne auch mehr von.
Man merkt halt auch einfach mal wieder an dem
Ansätze sind ja auch zum Teil zu sehen, aber.
Also um das vielleicht auch nochmal dann irgendwie auf einer emotionalen Ebene oder was zu enden, wie gut so ein 4-0 Heimsieg einfach mal tut. Also du hast einfach, du bist wieder aus dem Block rausgegangen, hast nur irgendwie glückliche Gesichter gesehen und sowas, was du halt in Ingolstadt echt, echt selten siehst. Und also das hat mir nochmal gezeigt, oder ich habe dann auch nochmal nachgedacht, wann eigentlich mein letzter Heimsieg war. Also das ist echt. Cooles Gefühl, auch einfach mal aus so einem Tag rauszugehen, sollte man vielleicht auch nochmal
erwähnen. Es war vor allem einfach mal dieses, also ist immer diese kleinen Dinge, irgendwie, du spielst halt in der zweiten Halbzeit auch auf die Südtribüne und dann geht da dort irgendwie dieses Feuerwerk plötzlich, wo es jetzt nicht so geschadet hat, weil ich glaube, es war schon geil irgendwie, also ich fand schon geil, einfach so, Kosti geht dann dort und legt ihn so entspannt an ihm vorbei. Ich meine, wenn du so hinter dem Tor stehst, sieht einfach saugeil aus. Ja. Sieht ja schon Fernsehen geil aus, oder stehst du dann, denkst dir, warum zur Hölle ist unser Außenverteidiger der eine, der den so. Ich möchte jetzt nicht wieder das Testrot-Bashing anfangen, aber da will ich sehen, wie Testrot den vorbeilegt.
Hey, Testrot hat die Vorlage zum 4-0 beim zweiten Tor von
Kostli. Da kommen wir ja gleich zu. Genau, ein guter Punkt. Weil generell, also guter Punkt, das erste Spiel hat Testrot ja noch gespielt. Das zweite Spiel hat dann Testrot nicht mehr von Anfang gespielt, aber Klügel noch nicht im Profikader. Dann hat Mause alleine gespielt. Wer hat angefangen gegen?
Gegen wen?
Gegen Halle.
Gegen Halle, hat Kügel und Mause.
Ach, Kügel da auch schon, okay.
Ja klar, doch, das ist einfach
geschossen.
Genau, richtig, sag ich doch. Kügel und Mause, also da schon so die erste Testrot-Degradierung wieder und kam dann erst nach dem 3-0.
Ja, 78.
Also schon ein gewisses Zeichen. Also in der Halbzeitpause auch gesagt, okay, ich springe jetzt erstmal Bellemé, bevor ich irgendwie nochmal Testrot bringe, ist ja auch nochmal ein Zeichen. Und das war, ich glaube, also viel bitterer kann es wahrscheinlich für das Druck gar nicht laufen. Also du wirst auf die Bank gesetzt und dann ist jeder Offensive, der so mit dir konkurriert, an Toren beteiligt in dem Spiel. Plus der Außenverteidiger mit 3 Scorerpunkten. Aber wie gesagt, also das war das BLM 1 aufgelegt, Kübel 1 gemacht und Mause hat 1 gemacht, keins aufgelegt, oder? Nee, nur 1 gemacht. Heißt irgendwie die komplette unsere komplette Offensive, der wäre ja nicht so ganz so. Mega überzeugt waren vom Spiel vor der Saison, hat auf jeden Fall in diesem Spiel mal gescored. Dann eben die Frage, dann kommt Testrot. Wie ist für euch Testrots Gesamtsituation? Dann auch vor dem Hintergrund nochmal zusätzlich.
Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass er quasi am zweiten Spieltag schon auf die Bank gesetzt wird. Das ist ja schon ein sehr, sehr eindeutiges Zeichen, vor allem weil ja in der ganzen Vorbereitung schon irgendwie immer wieder auch betont wurde, dass Testrot im Endeffekt der Sturmführer irgendwie ist, der dann ja, in einem Zweiersturm mit irgendwie einem Regionalliga oder ehemals Regionalliga-Stürmer irgendwie da eingeplant ist und man fest davon ausgeht, dass der Knoten bei ihm platzt und so weiter und ihn dann so früh zu degradieren und ich würde auch nicht nur ihn mit reinnehmen, sondern auch Kupac. Kupac, der auch eigentlich in der Vorbereitung immer gesetzt war und wo sich ganz klar angedeutet hat, auch natürlich mit Ausfällen von Kajo und Kanuric, dass er auf jeden Fall da
Kajo? Gibt's ja auch noch.
Dass er da auf jeden Fall eine wichtige Rolle einnimmt und im Endeffekt sind beide jetzt sehr früh in der Saison sehr stark degradiert worden, was man so raushört, auch ein bisschen einfach, was ja Trainingseinsatz und so weiter angeht. Mhm. Also Respekt vor dieser mutigen Entscheidung. Aber stellt natürlich auch bei einem noch offenen Transferfenster ein paar Tage schon die Frage, wie geht man denn da weiter um mit Testrot? Also, ich meine, wenn man jetzt noch vorausblickt, auf das nächste Spiel zum Beispiel gegen Münster, die sind mit Testrot nicht mehr eingewechselt, bei Rückstand. Das ist schon auch ein Fingerzeig irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja dann auch gesagt, zuerst am Anfang, hey, wie soll denn überhaupt so Sturm aussehen? Und dann, also wie es Martin ausgeführt hat, Testo und Kopacz mit zwei erfahrenen Spielern, wo du schon denkst, du musst auf die setzen. Die spielt dann nicht und dann hast du sogar, oder sehr, sehr wenig, und dann kommt ja noch Kügel dazu, der jetzt auf jeden Fall Stamm oder sehr, sehr nahe Stamm ist hier. Und der ist gar nicht mal vorgesehen für die erste Mannschaft gewesen. So, dann
ja, musst du ja sagen, war verletzt und unterschreibt seinen Profivertrag und startet dann auf einmal direkt. Also das schon.
Und macht direkt das Tor.
Ja, genau.
Egal wie es gefallen ist, aber macht direkt das Tor. Also ist bei allem, was drumherum läuft. Es läuft jetzt auch nicht so gut um ihn rum, um Tesoro, also, weil der Rest sich halt auch irgendwie bewiesen hat.
Und aber es zeigt, dass das ja nicht dein ganzer Plan gewesen sein kann. Und deswegen, und ich glaube, das ist gerade dann auch schon offensiv, wo wir ja schon vor der Saison gesagt haben, da gibt es noch Baustellen, bin ich sehr, sehr gespannt, wie das dann in den nächsten Spielen weitergeht. Ja.
Da können wir nachher nach den vier Spielen mal gucken, wie wir jetzt unsere Baustellen inzwischen sehen. Also jetzt machen wir mal, glaube ich, kurz, wo war jetzt Schingelbild? Zwischen den 2 und den 3-0 haben wir irgendwo aufgehört. 3-0 Mause. Nein, da läuft sie halt dann auch irgendwann rein. Er schießt ihn an, kriegt den Ball direkt zurück und haut dann schon rein. Aber das ist halt in dem Spiel lief halt in der zweiten Halbzeit auch einfach alles für uns, wie es halt brauchte. Schön, Gegner fällt auseinander.
Dann war ja beim 3 und beim 4-0 war die Ballmitnahme auf keinen Fall perfekt, sondern und der bleibt dann bei dir. So beim 3-0, glaube ich, irgendwie bei der Annahme und beim 4-0, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, mit Kosti mit der Hacke zuerst und dann dadurch, dass er ihn an die Hacke bekommt, war es aber perfekt, dass er ihn noch mitnehmen konnte. Und sowas, wenn du halt dann da so ein bisschen in den Flow kommst, dann sind ab und an mal auch so Situationen, die dann natürlich fallen.
Also in anderen Spielen rollt er nicht über die Linie, sondern wird rausgekratzt.
Auch das stimmt, aber ja.
Da liefert dann alles. Aber abgekürzt, psychologisch war es bisher erstmal gut. Wie du schon sagst, Martin, es ist schön, mal einfach mal zu Hause ein Spiel zu gewinnen, 4-0. Ich fand es ein bisschen merkwürdig, wie danach dann irgendwie auch wieder alle abgedreht sind und das einfach so zu Tode gefeiert haben. Weil, aus dem wir gerade gesagt haben, erste Halbzeit war halt einfach nicht gut. Zweite Halbzeit war dann deutlich besser, aber es lief halt auch einfach dann gut runter. Beschweren wir uns nicht über 4-0. Grundsätzlich muss man vielleicht mal sagen, also ich fand die Stimmung ganz cool im Stadion eigentlich. Ich fand es mal, ich glaube, es waren nur 3.800, also nur, es waren 3.800 Zuschauer um den Dreh rum. Also viel mehr ist halt im Moment auch nicht zu erwarten. Da muss ich auch sagen, in dem Spiel und auch in dem Spiel danach, dann jetzt gegen Saarbrücken, fand ich, es hat sich ja so krass gezeigt, wie viel Bock die Leute eigentlich haben und wie gut eigentlich für die wenigen Leute die Stimmung sein kann in dem Stadion. Und dass eigentlich alle nur danach lächzen, dass es dann läuft und dass es geil ist und irgendwie einfach mal eine coole Zeit haben kann. Und dieses 4-0 war sicherlich so ein Funke, der da geholfen hat. Der Rest, der danach so passiert, ist wahrscheinlich erstmal wieder weniger. Töll. Weil jetzt auswärts, also es gehört aus den ersten zwei Spielen eins und ich so, okay, auswärts Münster, Aufsteiger, ja komm, die haben nicht ein Tor geschossen in den ersten beiden Spielen. Also da wirklich gar nichts bei denen. Können wir die jetzt mal eben wegklatschen. Und der freudsche Verschreiber hier in meinen eigenen Aufzeichnungen habe ich hier geschrieben, dass wir 3-1 gegen Münster gewonnen hätten. Weißt du, so läuft es. Da kann man sich einfach nicht vorstellen, dass man gegen Münster verliert. Was zur Hölle war in Münster los, Martin? Du warst da.
Ja, also erstmal können alle Beteiligten froh sein, dass wir nicht direkt nach diesem Spiel aufgenommen haben, sondern dass ich nur meine zwei Mitfahrer irgendwie meine Rants irgendwie 3 Stunden lang anhören mussten, bevor ich mich so halb entspannt hatte wieder. Also wirklich auch da wieder. Also ich fange jetzt einfach mal an, ihr unterbrecht mich, wenn ich irgendwie zu schnell bin oder mich irgendwo reinsteige, aber im Endeffekt kann man das ja schon ein Stück weit mit dem Halle-Spiel auch vergleichen, finde ich, die erste Halbzeit, also auch in Führung gegangen. Aber auch da in Führung liegend jetzt nicht das beste Spiel gemacht, wenn man es mal vorsichtig formuliert. Also mindestens nach der Führung auch nochmal den Gang zurückgeschaltet, aber auch die Führung alleine war schon wieder sehr aus heiterem Himmel. Gut, Standardsituation, wer beklagt sich darüber, wenn da mal einer reinfällt? Ich glaube, das ist ein Mittel, das auch, wenn es halt mal vielleicht zäh läuft, ein Dosenöffner sein kann. Aber du musst halt dann auch mal was draus machen und nachlegen. Aber das Gegenteil war mal wieder der Fall. Ich finde, wir haben über das komplette Spiel keinerlei Spielkontrolle gehabt. Also wenn du irgendwie davor gesagt hättest, einer ist hier der der Aufsteiger und die anderen sind ja die Mannschaft, die irgendwie einige Zweitligaspieler verpflichtet hat, die durchaus nach oben schielen, die sich immer eine gewisse Erwartungshaltung auch selber schaffen. Dann hätte ich komplett gesagt, ja, dass die in Grün-Schwarz, das sind die hier die Mannschaft sind, die eigentlich zu höheren Berufen sind. Wir sind im Endeffekt 90 Minuten einfach gefühlt komplett hergespielt worden und das von der Mannschaft, wo Rico Preisinger im Mittelfeld spielt. Also wow. Wir sind gefühlt durchgehend irgendwie einfach überlaufen worden im Mittelfeld, sind nicht in Zweikämpfe gekommen, hatten eine komplett defensiv wackelige Dreierkette. Was ganz interessant war, weil dieser Gästeblock zwar klein, fein und irgendwie ein bisschen Baustellencharakter hatte, aber zumindest hat man da in der ersten Hälfte ganz gut unsere Abwehrreihe beobachten können. Und also Malone auch in dem Spiel hat mich ein bisschen irritiert, zumindest sein Verhalten da in manchen Situationen. Ich glaube, er hat irgendwann mal Schlag gegen den Kopf oder so bekommen, musste dann ja auch ausgewechselt werden. Ich hoffe für ihn, dass die ein oder andere Szene da irgendwie eine Folge davon war, weil also wie er da teilweise rumgeirrt ist, irgendwie krude Laufwege hatte. Ein und andere Mal
ist das auch, hier der dritte Spieltag der dritten Liga, ich muss das wissen.
Nee, also auch Guevara war ebenfalls auf der Seite. Für mich auch ständig irgendwie Stellungsfehler, also wusste nicht, soll ich jetzt auf den Gegenspieler draufgehen, soll ich irgendwo den Raum abdecken, was mache ich hier eigentlich? Deswegen, und es wurde dann auch nicht besser, als Schröck reinkam. Schröck hat auch nochmal gezeigt, dass er nicht der Schnellste ist. Ja, und im Endeffekt, klar, es geht dann trotzdem mit Führung in die Pause wieder. Auch da war sich der Gästeblock eigentlich komplett einig zur Halbzeit. Ob das so lange noch gut geht und wenn, dann liegt es wohl eher am Gegner, weil die ganze Saison noch nichts getroffen haben und jetzt auch in der ersten Halbzeit vom Tor nicht die Stärksten waren. Dann ist Halbzeit und zweite Halbzeit wird dann nur noch mal schlimmer. Du kriegst sogar noch den wahnsinnig schlecht geschossenen Elfer geschenkt, den Funk natürlich auch klasse hält. Wie ich auch schon in der Vorbereitung gesagt habe, Funk, auf ihn ist dieses Jahr Verlass. Aber im Endeffekt kriegst du halt dann den verdienten Ausgleich und rappelst dich überhaupt nicht auf, sondern verdienst am Ende völlig verdient 3-1. Was wahrscheinlich noch gut bedient ist.
Also fandest du es jetzt nicht gut?
Lass mich mal kurz überlegen.
Das hast du mir aufgeschrieben.
Scheißtag.
Ja gut, ich weiß gar nicht, ob ich das so viel zu sagen soll.
Habt ihr es anders gesehen, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also gerade, ich meine, was du auch sagst hier, also irgendwie in Notizen habe ich vor allem zwei Spiele dann immer, Gordowski und Obe Japwa. Ich muss den nochmal kurz nachschauen. Aber dann immer
habe ich hier keinen Job.
Aber immer lässt stehen, viel zu einfach, geht viel zu einfach vorbei. Also, und dann immer wieder über außen diese Art von, also Notizen, ich dachte, was ist da los? Also das ist unfassbar. Also wie du schon also erwähnt hast, ganz am Anfang war irgendwie Gordowski lässt Malone komplett stehen. Also dieser Lauf, wo du über außen einmal komplett über außen in die Mitte und dann also wo du nur denkst, okay, du hast jetzt wirklich Glück, dass da jetzt kein Tor da, wirklich, wirklich Glück, dass da kein Tor entstanden ist. Dann auch noch irgendwie kurz danach wieder eine Flanke, habe ich in Erinnerung, wo du dann denkst, irgendwie kommt am Fünfer oder so aus 6-7 Metern zum Kopfball, trifft wieder nicht. Also wo du schon sagst, hey, also da müssten alle Alarmglocken losgehen, dass du sagst, du führst jetzt 1-0, wirst aber hier da komplett hergespielt und immer wieder über außen. Also wirklich, das, wo du sagst, also irgendwas musst du da jetzt ändern. Und dann hast du ja noch die Themen, dass du sagst, hey, es läuft eigentlich alles für dich. Der Gegner macht überhaupt keine Chance, hat bisher noch nicht getroffen. Kriegt einen Elfer, wo wieder in einer ähnlichen Situation ist, über außen, lässt zwei Spieler stehen. Ich glaube, das war Guevara und der vom zweiten habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, aber geht da durch wie auf jeden Fall viel, viel zu einfach. Kommt zum Elfer. Der Gegner verschießt ihn und du bekommst eigentlich alles auf dem Silbertablett serviert. Also alles läuft eigentlich für dich. Und dass du da dann nicht sagst, hey, das müssten wir dann, wenn jetzt eh schon so alles für uns läuft, auch über die Zeit bringen, Also das fand ich dann schon also sehr, sehr krass. Und vor allem auch, ich habe es vorher erwähnt, so Standards hier, also was mir da irgendwie so aufgefallen ist, immer wieder auch nach Einwürfen, es stehst du schlecht. Und das war ja beim 1-1. Also wo du sagst, nach einem Einwurf und dann, also hast du ja nicht nur, also Malone ist mir bei ein, zwei Situationen in verschiedenen Spielen aufgefallen, aber auch Lorenz. Also er steht am Mann. Er hat ihn eigentlich zentral. Und dann lässt er sich so einfach ausdrehen, wo ich mir denke, also da muss man auch einfach sagen, hast du dir auf jeden Fall von Spielern wie Lorenz und Malone, die du ja geholt hast, mit gewissen Ambitionen, mit gewissen Überlegungen, auf jeden Fall mehr erwartet. Und ja, es ist, beim 2-1 musst du auch sagen, wieder über Außen, da ist es natürlich dann ein Duka. Und natürlich kann es dir auch mal passieren, dass du gegebenenfalls auf Außen ausgespielt wirst, beziehungsweise dann die Flanke nicht verhindern kannst. Aber das passt da so ins Muster rein. Also wo ich sage, hier, ja, das ist ja nicht nur, keine Ahnung, an diesem Tag ist es 5-6 Mal passiert oder so. Und dann von dem Aufsteiger, der bisher noch nicht getroffen hat, nachdem eigentlich alles schon für dich gelaufen ist.
Mensch, ist das toll. Aber euch beiden Rants suchen ist voll geil. Ich muss ich mal nicht hier für den Rants sorgen. Ich kann nichts hinzufügen, ist einfach scheiße.
Und nachdem du, was du ja noch sagen musst, wo wir vorher gesagt gesprochen haben, nachdem du mit dem 4-0 eigentlich Rückenwind haben solltest, wo du sagst, okay, das erste Spiel unglücklich verloren, Aue, 90. Minute, 4-0 zu Hause gewonnen, den Schwung nehmen wir mit, dann irgendwie, weil 3 Spiele, 6 Punkte, kannst du sagen, okay, dann richten wir jetzt Blick nach vorne und so.
Ja, aber weißt du, was für ein Stress ist, für die unter der Woche da hinfliegen zu müssen?
Ja, da wollte ich auch noch gerade drauf. Ja.
Und da, also, weißt du, da müssen die, weißt du, musst da locker, auch wenn es mit so einem Privatjet ist, da musst du schon eine halbe Stunde vorher am Flughafen sein, in manchen. Weißt du, fahren die locker 10 Minuten vom Stadion zu dem Flughafen hin und so. Schon krass auch. Also, ich glaube, der psychologische Druck allein schon war einfach zu viel in den Spielern. Also, weiß ich, kann gar nicht viel dazu sagen.
Am Ende finde ich dann auch noch interessant, also klar, wir haben irgendwie auch alle Defensivspieler irgendwie gebraucht, weil dann auch noch ein paar ausgefallen sind, aber alle haben ja durch die Bank weg irgendwie gezeigt, dass sie, dass Münzen der Klasse zu gut war für sie in dem Spiel. Also auch Schröck und Nduka haben sich da jetzt nicht gerade für Höheres beworben. Aber also es war davor, das ist für mich keine Ausrede, zum Glück kam die auch in keiner Kommunikation irgendwie mit, ja, uns ist ja dann die Defensive irgendwie durcheinander gekommen und so. Also das war ja davor schon hanebüchen zum Teil.
Da ist eher Hoffnung, dass wenn die durcheinander kommt, dass es eigentlich besser wird. Also wie schon gesagt, also Münster hat 60 Minuten lang gezeigt, warum sie noch kein Tor geschossen haben. Und es lag nicht dran, dass sie sich nicht rausgespielt hätten, sondern einfach, dass sie wirklich, also wirklich, das ist, also die machen der B-Jugend rein. Also wie du vorher so eins hast, wie dann rechts vorbeizieht, mal Malone ausrutscht, damit das Jutinovic ausrutscht. Alle rutschen aus. Er steht 6 Meter vor Funk.
Ja, das war wie ein Slalomlauf, das ist die komplette Verteidigung.
Er kann sich wirklich aussuchen, wo er ihn einfach hinschiebt. Der Funk kann nichts machen im Moment. Und er schiebt ihn genau auf Funk. Gut, passt, nehmen wir.
Ja, das war direkt vor meiner Nase, also da könnt ihr euch meine Reaktion ungefähr vorstellen.
Ja, super. Punkte für Kicker-Manager.
Ja, also, und was ich dann ja noch die Krönung finde, dann spielst du Dienstagabend, wirst da irgendwie von einem Privatjet hin kutschiert. Die Begründung, warum wir mit dem Privatjet fliegen, ist irgendwie, wer bei Haching macht's ja auch. Und dann hast du irgendwie, dann gibt es Spieler, die am Wochenende davor irgendwie 2 Tore schießen und es dann nicht irgendwie für nötig halten, in die Kurve zu kommen, an dem Dienstagabend, weiß ich nicht, 600 Kilometer entfernt. Ja, okay. Da fehlen mir wirklich komplett die Worte. Also eine größere Frechheit, das gibt es einfach nicht. Also ohne Worte, wirklich.
Dann würdest du was anderen Worte finden? Ich würde mir genau eingehen, was du vorhin gesagt hast, Peter. Wie finden wir, also du hast ja gerade schon mal gut angerissen, aber unsere Dreierkette, vor der wir ja eh so ein bisschen Bammel hatten, ich habe das nämlich dieses Jahr auch, also ich bin momentan halt auch, also so richtig geil ist es ja nicht, oder? Also so Malone, puh, da sind schon ziemlich viele Aussetzer drin. Und also auch Lorenz ist Licht und Schatten, Svetinovic ist Licht und Schatten. Auch um das weiter zu spinnen, auch irgendwie, ich finde auch Fröde ist jetzt noch nicht so ganz der Knaller. Wie ist da euer Bild bisher? Klar, sind erst 4 Spiele durch.
Also es passen halt viele Sachen dann noch nicht. Also ich habe mir auch, also das, dann wird es jetzt natürlich schon generell, aber das können wir ja versuchen dann einzubinden mit Saarbrücken. Also ich habe mir notiert, dass das generelle Thema Abstimmung Dreierkette, die Abstände bzw. das Verhalten, das Kollektivverhalten passt dann zum Teil für mich überhaupt noch nicht. Also wie erwähnt so ist so im ersten Spiel, wo sich dann Malone bei dem langen Ball rausziehen hat lassen. Dann aber auch so die Abstimmung, dann sei es mit den Außenverteidigern beziehungsweise da, dass du halt gewisse Räume nicht offen lässt oder die im Kollektivverhalten absicherst. Und vor allem, das hast du aber dann noch mit individuellen Fehlern von Lawrence, von Malone. Bei Malone war es auch irgendwie dieser Rückpass da bei Aue. Also hier wieder, ich meine, das ist ja so klar, rutscht da aus. Aber da ist der Spieler schon komplett vorbei. Ich habe mir die Szene extra nochmal angeschaut. Der Laufweg ist ja hanebüchen. Also das ist wie... Der kommt bei mir. Ja, er hat den komplett längeren Weg. Er hat den komplett längeren Weg und überläuft ihn, wie du sagst, wie er fast... Also sowas sagst du vielleicht in der Jugend, wenn dir das schon passiert. Hey, das kann doch nicht sein. Also das musst du besser verteidigen. Und vor allem, was ich dann schon sage, halt, hey, das sind eigentlich die zentralen Spieler. Und die haben ja eine Liga höher auch vernünftige Leistungen gezeigt, wo ich mir schon denke, okay, das, wenn dann halt das Abstimmungsverhalten noch nicht passt, wo du sagen kannst, okay, von mir aus, weil eine Dreierkette, gerade das ist nicht die einfachste Formation, die drei zwischeneinander, wann rückst du raus, aber wie sicherst du auch, wie gesagt, mit den Schienenspielern ab? Von mir aus, wenn du das in der einen oder anderen Situation hast, dass du da noch sagst, das muss ich erst die Spiele einspielen. Aber diese Kombination dann noch, wo du sagst, und dann vor allem, und das ist bei Münster halt so das Heftige, wo ich sage, hey, das ist ein Aufsteiger. Und wie gesagt, du bekommst alles auf dem Silbertablett serviert, dass du es dann nicht schaffst, mit den zentralen Spielern, die du extra dafür holst, die dann dafür rangehen müssen, in diesem Spiel dann auch einfach im Zweifel pragmatische Lösungen zu finden. Entweder, dass du sagst, okay, dann übernehmen ein oder zwei Spieler das Kommando und von denen kommen dann die Ansagen und dann wird und auf die Ansage hört dann jeder. Das muss möglich sein, dass du sagst, okay, dann weiche ich jetzt vielleicht von diesem Plan, den ich mir vor dem Spiel gegeben habe, ab, aber wir schauen, dass wir jetzt die Führung, die wir haben, wo wir jetzt komplett Angriff um Angriff bekommen, in der pragmatischen Art über die Zeit zu bringen. Und da war aber eben halt gar nichts da. Und bei den generellen Themen, was du ja dann auch noch meintest, dann kommt auch sowas noch dazu natürlich, wie gesagt, nach Einwürfen. Also wo ich sage Einwürfe, da kann jeder seinen Mann suchen im Zweifel, beziehungsweise es ist eine statische Bewegung erstmal. Also statische Bewegung ist ja schon ein Widerspruch in sich, aber...
Statische Bewegung klingt so ein bisschen nach Testosteron.
Aber du kommst von der Statik und dann geht es erst in die Bewegung. Das heißt, du hast Zeit. Das ist nicht so, dass dann nach Ballverlust, wo dann du schnell reagieren musst, sondern du hast wirklich Zeit, den Gegner zu stellen und im Zweifel dich auch abzustimmen mit den, durch Zurufen oder was auch immer. Und da bist du ja aber dann auch wieder bei Sachen anfällig. Und das führt dir halt zusammen zu einer Geschichte in der Defensive, wo du sagst, es passen noch sehr, sehr, sehr viele Sachen nicht. Und für das, was wir ja gesagt haben, mit dem Anspruch auch, und der wurde ja auch so verkündet, genau deswegen haben wir die Spieler geholt, dass du eigentlich das Ziel haben musst, du brauchst eine sehr, sehr starke Defensive, weil das war genau bei der Podcast-Folge vor der Saison, wo wir gesagt haben, hey, das sollte mit den Spielern möglich sein. Und offensiv musst du dann eher schauen, wie du zu den Toren kommst. Aber aktuell ist es irgendwie so, offensiv, durch was auch immer entstehen irgendwie Tore, aber defensiv hast du ja so krasse Probleme, weil vor allem, was man dann auch noch sehen muss, wie gesagt, es wurde auch noch ein Elfer verschossen, es wurde zweimal noch auf der Linie gerettet, also dann bei Saarbrückens zweite Mal.
Also, Funk hat mehrfach richtig gut rausgeholt.
Auch das dann noch, aber jetzt nur mal Elfer und zweimal auf der Linie retten.
Ja. Und dann finde ich es aber, weil das passt ganz gut an der Stelle, bei allem, was wir jetzt gesagt haben, auch zu dem Spiel, aber auch generell, ist dann wieder die Kommunikation von Kölner danach im Interview mit dieses, ja, wir haben eigentlich nach der Pause die Chance auf 2-0 und dann kommt der Gegner halt irgendwie auf und dann verlieren wir das. Weiß ich nicht. Also
schwierig.
Also man hätte das ja auch zumindest in einer irgendwie abgespeckten Variante, das, was Bene gerade gesagt hat, mit, ja, heute ist vieles nicht zusammengelaufen und wir haben an allen Ecken und Enden Baustellen und so weiter. Also das war eigentlich eher die Reaktion, die ich in so einem Interview erwarte.
war einfach auch noch eins zu sagen, wir haben ja vorher schon gesagt, also dieses Dreierkette-Ding wird schwierig, die muss ich erstmal einstimmen. Das ist, deswegen haben wir also mit Bauchschmerzen. Das sind drei neue Innenverteidiger und die müssen sich erstmal finden. Und, so. Und das siehst ja jetzt alles, dass es nicht so funktioniert. Und allein deswegen, kann man gerne ja den Punkt weitermachen mit Kommunikation Kölner, hatte ich auch so ein bisschen mehr Selbstkritik erwartet bisher. Oder zumindest mal, muss ja gar nicht selbstkritisch sein, aber zumindest sich in den Interviews einzugestehen, dass was nicht gut läuft. Und weniger, wie du jetzt gerade dieses mit dem 2-0, das war ja auch das Münster-Ding. Das war das Spiel gegen Münster, sagt, naja, klar war das jetzt alles nicht so gut, aber wenn wir nach der Pause das 2-0 machen, so ungefähr, dann gewinnen wir das halt. Ja, das kann schon sein, aber also wir hätten auch schon 5-1 hinten sein können in der ersten Halbzeit.
Aber eigentlich ist das halt auch das Problem aus letztem Jahr mit diesem, nur dass da dann die Ergebnisse halt zum Teil noch ein bisschen besser gepasst haben, wo man aber halt genauso die Augen vor Problemen verschlossen hat. Ich meine, klar, wir sind jetzt noch sehr früh in der Saison, die Ergebnisse passen ja nicht mal, aber die Gefahr ist ja wieder eigentlich in die gleiche Richtung zu gehen, zu sagen, ach, wenn das noch ein bisschen besser gelaufen wäre, dann wir sind schon auf einem guten Weg.
Also, wenn wir die letzten 4 Pässe gesessen hätten, dann hätte es gepasst.
Also ja, absolut. Insbesondere da, also das habe ich mir auch notiert, also das Statement und nochmal angeschaut, weil ich dachte mir schon, wie gesagt, man findet Argumente dafür für das Erste bei Aue, dass du sagst, hey Mann, du willst jetzt nicht zu einer großen Kritik direkt am Anfang ansetzen. Man findet Argumente fürs Zweite. Beim 4-0 kannst du sagen, hey klar, passt alles so und so weiter. Und du sprichst es intern an. Aber bei dem Münster, da dachte ich mir schon, also du wurdest komplett hergespielt. Du hast bei einem Aufsteiger verloren, wie erwähnt, der vorher kein Tor geschossen hat. Und dann beziehst du dich darauf, ja natürlich, wenn du ein zweites Tor schießt, 2-0 auswärts zu führen, natürlich ist das eine sehr, sehr gute Ausgangssituation und dann hättest du wahrscheinlich gewonnen. Aber darauf kann ich doch nicht meine Hoffnung setzen oder das als einzigen Knackpunkt. Und vor allem ist es dann nicht so, dass dieses Argument, ich dachte mir wirklich manchmal, eventuell sind die Rollen vertauscht. Also so ein Statement würde passen, wenn du der Aufsteiger bist und sagst, ja, ich habe beim etablierten Club, der aufsteigen will, 1-0 geführt. Und wenn wir dann natürlich noch 2-0 machen, dann gehen wir sehr, sehr wahrscheinlich damit mit 3 Punkten vom Platz. Aber dann kommt der etablierte Club raus, uns gehen die Kräfte raus und so weiter und so fort. Das verbuche ich unter Erfahrung. Aber die Situation ist ja genau andersrum. Und dass du dann auch sagst, hier, also das nicht nötige Punch im Mittelfeld, immer einen Schritt zu spät, ja, passt, stimmt zu 100%. Aber die Schlussfolgerung war, ja, dann kommt der Gegner auf, dadurch, und dann ist es sehr, sehr schwer, oder kannst du fast nicht mehr so ein Spiel halten, so ungefähr, oder kannst du nur noch sehr schwer ein Spiel halten. Ja, da denke ich mir, selbst wenn ein Gegner aufkommt, ich muss doch eine gewisse Resilienz haben. Also ich muss doch da Lösungen haben und vor allem gegen den Aufsteiger.
Ja, und am Ende muss man immer sagen, klar, wir haben auch mal gesagt, okay, wir sind jetzt nicht unbedingt in Aufstieg dieses Jahr, aber Münster, die einfach in 2 Spielen kein Tor schießen, die einfach, und du hast dir gefühlt die beste Verteidigung der Liga zusammengekauft auf dem Papier. Also ein bisschen Anspruch denken.
Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, auch wo wir in der Folge bei der Saisonvorschau schon waren. Wir waren auch gar nicht mal so positiv gestimmt nach diesem Unterhaching-Spiel und haben gesagt, naja, klar, das ist alles neu zusammengestellt, aber so, auch wenn du jetzt nicht die allerhöchste Erwartungshaltung hast,
ist immer noch fuck.
So ein bisschen ist die Erwartungshaltung doch, dass wir schon weiter wären als das, wo wir gerade sind. Das gilt für das Unterhaching-Spiel und das gilt auch definitiv für dieses Münster-Spiel. Also wie weit soll ich denn meine Ansprüche runterschrauben, dass ich nicht enttäuscht aus diesem Spiel rausgehe?
Ja, und vor allem dann sage ich doch wenigstens, hey, also man hat heute gemerkt, dass gerade im Defensivverhalten Abstimmung gar nichts passt und so weiter, und daran müssen wir schleunigst arbeiten, irgendwie sowas, dass ich dann sage, okay, hier und irgendwie das, aber dass du dann sagst, ja, dann kommt der Gegner auf und dann ist es nur noch schwer oder ist es sehr schwer, so ein Spiel zu halten, dann denke ich mir, Das ist doch die Aufgabe davon. Deswegen stehen die 11 Spieler auf dem Platz, um dann auch nicht nur bei, wenn alles für dich läuft, dass du dann 4-0 führst, sondern auch gegen Widerstände. Münster hat es vorexerziert. Da lief gar nichts. Du warst 1-0 hinten, du hattest riesen Chancen, die hast du nicht gemacht, du verschießt da noch einen Elfer, hast in der Saison noch gar kein Tor geschossen, und dann könnte man schon mal denken, hey, du kommst ins Überlegen oder denkst, heute gelingt mir gar nichts. Nee, die haben einfach immer weitergemacht und dann sind die Tore gefallen.
Ja, und vor allem, um da die Kerbe zu schlagen, das Also dieses 1-1, das war halt so ein, ich packe mir jetzt einfach mal, ich fasse mir jetzt einfach mal den Willen, drehe mich genau das Ding ins Kreuz, ey. Wer ich manche von den beiden ist diejenige, die einfach nur gegen Frustration anläuft und welcher hat das letzte Spiel 4-0 gewonnen?
Also ich dachte wirklich, es sind in so vielen Aspekten vertauschte Rollen.
Also unglaublich. Also ich weiß es gar nicht, aber nicht. Vielleicht sollte man echt mal zu Saarbrücken springen, um dann mehr noch irgendwie so über das allgemeine Bild zu reden, sonst
fällt
so Saarbrücken-Ding irgendwie raus. Also rabenschwarzer Kacktage, Haken dran, Münster, what the fuck, einfach. Beileid für alle, die da waren. Fühl dich gestreichelt, Mike.
Danke.
Und dann, gegen Saarbrücken, kommt wahrscheinlich so das erste, du sagst dann so schon, also aus vielen Gründen irgendwie knifflige Spiel. Hast du irgendwie recht beschissenen Saisonstart jetzt hingelegt mit 3 Punkten aus 3 Spielen. Und dann spielst du jetzt irgendwie gegen Gegner, der letztes Jahr echt ganz gut war, aber dem du eigentlich denkst, du kannst auch dieses Jahr mit Ofen spielen. Und was ich immer schon echt kacke finde, spielst halt gegen 3 frische Ex-Spieler, die zwischen motiviert und kennen dich und wir kennen eh nicht gegen Ex-Spieler spielen, halt irgendwie relativ viel mitbringen. Plus Julian Günther Schmidt. Zwar sehr weit Ex-Spieler, aber das ist auch immer nicht gut für uns. Heißt, da bin ich auch mit Bauchschmerzen in dieses Spiel rein. Ich würde mal sagen, es war ein komplett anderes Spiel als die davor alle. Wer möchte da einsteigen?
Ja, du kannst ja gerne mal deine, weil du das sagst, du gehst rein und sagst, hey, ja, ich dachte eh schon, und gerade nach der Konstellation gegen Ex-Spieler wird es schwieriger, aber dann kannst du mal kurz sagen.
Ja, ich habe davor, also ich habe grundsätzlich gedacht, in dieses Spiel gehe ich rein und ich kann eigentlich nur gewinnen. Ja, im Kicker-Manager habe ich den Paddy Schmidt.
Habe ich auch.
Ich habe im Kicker-Manager habe ich den Chivea. Und auf der anderen Seite dachte ich mir, oh, heute ist bestimmt so ein Tag an den Funk ins Klo lang, weil Funk hat Martin.
Aber
es kam so zwischendrin irgendwie.
Aber Martin hatte auch Kanuric.
Martin hatte leider auch Kanuric. Mein Bruder Bunk Kanuric, erstes Spiel in der Startelf und hat irgendwie ganz nett gespielt. Also Martin hat zwischendurch aber irgendwann gesagt, wir werden nie wieder ein Spiel von Kanuric in unserer Mannschaft, das so erfolgreich war oder so. Ich weiß nicht, ob das genau das mit der Wortlaut war, aber zumindest mal.
Ja, es war halt darauf bezogen, auf dieses, wir haben das schon öfter irgendwie gehabt, so Debüts von vielversprechenden Spielern.
Maxi Beister.
Genau, die dann auch irgendwie im besten Fall auch eine gute Schusstechnik irgendwie an den Tag gelegt haben und dann irgendwie das nie wieder abgerufen haben.
Also Kanuric ist Österreicher und Österreicher sind erstmal gut bei uns. Ja. Also das funktioniert. Also Österreicher und FC Ingolstadt, das passt erstmal einfach irgendwie. Außer Thorsten Röcher.
Das war eher schlecht. Da erinnere ich mich noch an ein so ein Spezialspiel für dich.
Aber Kanuric ist erstmal nicht so verkehrt. Ich weiß nicht. Also sollen wir direkt zum 1-0 springen?
Ich würde mich
schwer, weil da war ja eigentlich noch genug,
genug
Situationen vorher.
Also da musst du schon genau vorher die Situation noch machen. Und da, was man dann wieder, wo ich jetzt ja doch einiges Negatives gesagt habe über Münster, aber wie erwähnt, da ist mir insbesondere diese zweite Chance von Mause in Erinnerung geblieben, weil genau wie vorher erwähnt, so willst du sehen, Ballgewinn von Lorenz, sofort der Pass in die Tiefe, Mause steht alleine vor dem Tor, er gibt sich dann auch selber einen sehr, sehr schwierigen Winkel, muss man auch sagen, mit links, vielleicht wäre es da, oder das wäre wahrscheinlich das Bessere gewesen, dann nochmal auf den Rechten zu legen, und aber genau diese Art von Angriffen willst du sehen. Und da dachte ich mir, ja, wieso nicht häufiger so? Und du hattest dann natürlich auch noch vorher schon die absolute Großchance von Mause, und den musst du eigentlich fast machen, oder zumindest einen von den beiden. Und das war, glaube ich, innerhalb von 2 oder 3 Minuten. So, und da merkst du dann halt aber auch, dass dann halt irgendwie dir auch in einigen Situationen selbst halt du noch besser die Chancen verwerten kannst und das dann auch sehr, sehr hilfreich wäre. Aber es wurde ja eben nicht bestraft, sondern du gehst dann auch 1-0 in Führung.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja immer ein Trick, es lief anders, weil wir haben ja mit Spielen davor, also sowohl bei Halle als auch Münster, da weiß man halt, okay, wir gehen irgendwie 1-0 so aus dem Nichts in Führung, beides mal mit so einem Tor. Und da ist immer, okay, es geht ja ganz gut los, irgendwie zumindest mal. Wir haben ja ein paar mehr Möglichkeiten. Auch in, was heißt beides mal Mause?
Ja.
Zweitens echt sagen muss, okay, erstmal links ist scheiße, aber jetzt mal nicht, ich hätte gerade im Spiegel, dass der den überhaupt stoppt. Hätte ich gar nicht geschafft. dass es überhaupt schafft, so einen Ball so zu verwerten überhaupt, war ja schon total positiv überrascht. Aber dann kommen wir vielleicht wieder zurück zu, doch irgendwie das Tor fällt dann eher komisch. Ich weiß nicht, war Deichmann-Flanke?
Deichmann, ja.
Ziemlich verunglückte Deichmann-Flanke, die dann kostet die zwischen Genialität und ich weiß auch sonst nicht, was ich machen soll, den Ball halt quasi mit der Hacke irgendwie wieder zurück in den Fünfer legt. Oder so halb mit der Hacke zurück in den Fünfer legt.
Nee, er läuft ihn und dann legt er ihn zurück und vor allem, da muss man sagen, sehr, sehr stark von Kügel gemacht. Ja.
Da lässt er natürlich, lässt er schön durch und dann fasst er halt in Österreich, ja? Wofür sind sie da? Und schweißt das Ding ein. Aber er war nicht außerhalb des Strafraums.
Nee, war nicht.
Da war man kurz wahnsinnig sicher, vielleicht nur so für alle Hörer, die jetzt verwirrt sind, also war ich wahnsinnig sicher, ob das Ding, aber das außerhalb des Strafraums reingefallen hat, aber nicht annähernd. Es war dann doch eher die 12 Meter. Aber mein Gott, also auch das wieder, also vielleicht auch das nochmal, was ich vorher mal meinte bei diesem 1-0 gegen Halle. Ich finde jetzt bei allen drei Toren, bei allen 3-1-0, muss man halt immer positiv sagen, ja, sie machen das irgendwie anders als Ingolstadt früher. Bei dem 1-0 gegen Halle pennt keiner, alle sind voll dabei gegen dieses Ding. Bei dem 1-0 gegen Münster, klar, ist das irgendwie glücklich, aber der verlängert den gut und hinten drückt ihn halt Mause mit Willen über die Linie. Der steht auch richtig. Und in dem Fall, klar, ist die Flanke verunglückt, aber am Ende machen sie irgendwie wieder was Gutes draus, in den Post, den zurücklegt. Kügel super sperrt. Und der nächste haut ihn rein. Also es ist irgendwie, ich glaube, letztes Jahr wäre keins von den drei Toren gefallen.
Klar, du hattest da von mehreren Spielern Handlungsschnelligkeit, die sehr, sehr positiv zu werden
ist. Sie sind wach. Also vorne sind sie so irgendwie wach.
Ja, insgesamt, also sowohl die Tore, die du jetzt erwähnt hast, als auch die Chancen, die wir uns rausgespielt haben, die dann vielleicht nicht zu Toren geführt haben, ist schon, ja, gibt ein bisschen ein besseres Gefühl, dass wir vielleicht doch torgefährlicher sind, als es mindestens das Spiel gegen Aue vermuten hat lassen. Also irgendwie nach dem Spiel gegen Aue hatte ich wirklich Sorge, dass wir diese Saison keine 10 Tore schießen. Aber das ist dann in der Art und Weise, wie wir es dann zum Teil spielen oder vor allem auch gestern gegen Saarbrücken dann immer mal wieder zu Chancen gekommen sind, schon ein Fortschritt, ein erster Fortschritt, den man irgendwie sehen kann. Auch Mause, finde ich, gefällt mir insgesamt gut, sowohl wie er arbeitet, wie er Bälle festmacht, als auch, dass er eigentlich einfach an vielen Chancen beteiligt ist und ja jetzt ja im Endeffekt auch Top-Torschütze mit, glaube ich, 3 Toren dann ist am Ende. Im Endeffekt, also das ist das, was man halt von einem Stürmer einfach sehen will, dass er, klar, er muss nicht sonst würde er nicht dritte Liga spielen, wenn er irgendwie jedes Spiel 5 Buden machen würde, aber dass er halt einfach regelmäßig sowohl die Chancen rausarbeitet, als auch richtig steht, als auch halt dann einfach mal knipst. Und das ist ja das, was wir bei anderen Stürmern irgendwie eher vermisst haben, also bei anderen Stürmern. Es ist ja jetzt nicht so, dass man irgendwie sagt, der Testrot hat so unglaubliche Abschlussunglück irgendwie, sondern er ist ja nicht mal in diese Situation gekommen häufig.
Ja. Also ich sehe es auch so, es ist halt einfach, da ist eine andere Verarbeitung am Ball dann irgendwie im 16. Wenn man dann mal bis zum 16. mit dem Ball kommt, ich glaube, das ist ein anderes Thema, das müssen wir nachher im Gesamtrundumschlag nochmal besprechen. Aber sag mal, die Freude hat ungefähr 40 Sekunden gehalten in diesem Spiel, weil dann kam Malone. Also in dem Spiel sah das echt noch viel dümmer aus als in der Zusammenfassung. Im Spiel sah es für mich so aus, als würde sich einfach umdrehen und zum Gegner passen. In der Zusammenfassung hat er wenigstens einen Gegner in der Nähe, dreht sich um und passt zum Gegner. Also es ist schon wirklich sehr blind, oder? Weil das ist ja jetzt nicht so, ist ja nicht in allerhöchster Not. Und wenn, dann kann er ihn ja irgendwie zumindest versuchen, ins auszuklären und nicht einfach genug gerade zum Gegner.
Du willst halt flach rausspielen, aber das ist halt komplett in den Gegner und das sollte dir wirklich nicht passieren. Wenn du natürlich, aber da wäre es mal spannend, die interne Vorgabe zu haben. Also manche Trainer sagen ja im Zweifel, hey, wir spielen komplett nur flach hinten raus. Und wenn da mal so ein Ding passiert, dann ist es so. Ja, dann, also im Zweifel nehme ich dann die Verantwortung auf mich. Also da hatte ich so ein Interview von Kohfeldt noch in Erinnerung, wo er gesagt hat, hey, ich habe die Spieler genauso angewiesen, das zu machen. Dann wäre es mal interessant, wie da so ein bisschen. Ich glaube aber nicht, dass es die Vorgabe beim FCI gibt. Also nach dem, was man jetzt alles so sieht, glaube ich es eher nicht. Aber dann wäre es nochmal eine andere Situation, als wie es jetzt ist. Und da ist es natürlich so, das ist genau, hey, du führst 1-0, gegen den vernünftigen Gegner.
Hast das Publikum wieder auf deiner Seite, muss man auch dazu sagen.
Genau, also es sind allein wenn du da wahrscheinlich mal 10, 15 Minuten die Führung gehalten hättest, wäre es schon sehr, sehr positiv gewesen. Und dass dann genau natürlich das zusammenkommt mit, hey, du spielst den Gegner, wie du sagst, natürlich, auf jeden Fall unter Gegnerdruck, aber komplett den Ball in die Beine. Und da musst du dann eigentlich schon sagen, das sollte so ein erfahrener Spieler bessere Lösungen finden. Dass dir das nicht immer gelingt und dass auch ein Fehler passieren kann, 100% klar. Aber die Situation in der Konstellation war schon sehr bitter.
Aber ich finde, so gesagt, es ist ja 100% so ein Blackout-Ding. Es ist ja kein Fehlpass im klassischen Sinne, du spielst und dann ist er dann verhungert, gibt es zu kurz, der andere spritzt rein oder so. Er spielt ihm ja wirklich einfach nur den Fuß. Das ist wirklich, als hätte er gedacht, das wäre der Linienrichter oder ein Auswechselspieler oder irgendwas. Aber das ist einfach, ja, individueller Fehler, mein Gott. Ja. Aber dann hat er dummerweise Saarbrücken irgendwie auch relativ schnell geschaltet. Der haut das Ding ja auch dann ansatzlos einfach in die Mitte und da steht halt Schmidt einfach Muttersehen alleine. Ich glaube, da kannst du den Innenverteidiger auch gar nicht so viel Vorwürfe machen, weil da hat ja keiner mit gerechnet, dass einer von zwei Sekunden von eigenem Ballbesitz der Ball plötzlich am Elfmeterpunkt liegt. Ja, das ist mal wieder der Punkt vorher. Also das ist wirklich so mit individuellem Fehler gegen Tor, dann kannst du ganz gar nichts mehr machen danach.
Du machst ja halt dann gerade zu den strukturellen Geschichten machst du ja selber durch individuelle Fehler dann das Leben auch noch schwer. Und das ist eine blöde Kombination.
Ich meine, aber es ist wieder sowas, wo du sagen musst, wir sind dritte Liga. Natürlich kann sowas passieren. Es sollte nicht dem erfahrenen Zweitligaspieler passieren und vor allem nicht in der Häufigkeit. Ich meine, jetzt ist es das erste Mal wirklich bestraft worden, aber er hat ja, wie wir vorher schon gesagt haben, gegen Aue schon gepatzt, gegen Münster gepatzt. Also im
Endeffekt ist das. War das Aue-Ding mit dem Rückpass, der auch so verhungert?
Ja, genau, das war das, genau. Genau, also die Häufigkeit ist schon sehr, sehr auffällig. Also bisher Malone absolut, ich will nicht sagen Fehlenkampf, aber halt einfach hinter seinen Erwartungen absolut zurück.
Das Einzige, was man wirklich positiv sagen muss, also selbst Gauss wird, glaube ich, blass von Neid bei den Einwürfen.
Ja, ja.
Die kommen schon weit.
Wobei die bisher auch noch nicht, ich glaube, eine Chance kam mal irgendwie dabei rum, oder?
Ja.
Ja, das von Mause war doch die erste Großchance, war doch da auch noch ein Einwurf.
Ja, also das ist natürlich schon eine Waffe, vor allem wenn man es halt noch ein bisschen besser dann trainiert und ausarbeitet, was man auch mit diesen Sachen macht. Mich hat es gegen Aue irgendwie so ein bisschen auch schon wieder auf die Palme gebracht, dass wir irgendwie jeden Einwurf dann da so zelebriert haben und dann muss er da erstmal irgendwie vorlaufen und also wie viel Zeit dazu ins Land zieht, irgendwie bis Malone da immer den Ball da reinschleudert. Also ich weiß nicht, aber... Aber klar, es ist natürlich ein legitimes
Mittel. Ja, kennst du ja von Gauss, das war ja öfter mal gefährlich dann.
Genau.
Und wenn du dann so Dinger hast, wie bei dem 1-0 gegen Münster, bei dem halt einfach irgendwie den Kopf dazu schnell den verlängert, wird schwierig zu verteidigen. Mhm. Aber ja, klar, defensiv, für mich auch, also so weit hinter dem, was ich mir erwartet hätte von Malone, das ist schon echt nicht mehr witzig. Aber kann sich ja alles noch.
Genau, aber was ich nur sagen will, ja, es wird irgendwie dazu gehören, dass du mal individuelle Fehler hast bei einem Drittlinger-Team und da mal Gegentore passiert. Das ist jetzt weniger, was mir Sorge bereitet, als irgendwie vielleicht dann das zweite Gegentor.
Ja, das zweite Gegentor, komm mal zum zweiten, den du vorgehört hast, also dein zweiter Freund aus der Innenverteidigung, war dann mal im Spotlight.
Ja, ich habe mir notiert, nach Einwurf und von Saarbrücken war es Rabic, spielt Lorenz Knoten in die Beine.
Ja, also mehrfach. Also das auch, also Gefühl hatte man ja, er geht irgendwie nochmal auf ihn drauf, um ihn nochmal auszuspielen. Also gefühlt war er zweimal vorbei und das ist
ja auch
so lustig.
Und vor allem, was dann noch dazu kommt, und also wie gesagt, das ist schon wieder so ein Tor, wo ich gesagt habe, das gibt's doch nicht, weil nämlich Patrick Schmidt steht dann am Elfer komplett frei, ja, komplett blank. Und ich habe mir sogar noch ein weiteres Saarbrückenspieler wäre frei gewesen.
Ja, ja, genau.
Das heißt, du hattest nicht irgendwie so, ey, und dann einer, sondern komplett blank, 11 Meter zentral vor dem Tor.
Wer hätte da sein müssen? Also ich weiß gar nicht. Aber klar, wer hätte da stehen müssen eigentlich?
Ich glaube, Kostli macht auch eine komische Entscheidung an der Stelle, dass er orientiert sich erst zu Schmidt, glaube ich, und geht dann wieder
weg, dabei
irgendwie irgendeinen Raum
zustellen. Ja, der hintere Raum reicht hier wahrscheinlich, ja.
Genau, also da hast du gemerkt, weil also Lorenz war dann auf außen, ich bin mir jetzt auch mit der Spielerkonstellation, wer genau was war, nicht mehr sicher, aber wie du schon sagst, da war das genau, nämlich dass dann Patrick Schmidt dann durch eine Bewegung da quasi komplett frei ist und gerade diese Abstimmung, aber da können wir dann gleich später noch zu kommen, bei der Gauss-Geschichte spielt er dann nochmal eine Rolle. Und das wirklich, also wie du sagst, also bei dem 1-1 war es eher die Konstellation aus, hey, es läuft für dich, du hast gerade das 1-0 gemacht, jetzt würden dir zumindest mal 10, 15 Minuten beziehungsweise die Führung über eine Zeit zu halten, sehr, sehr gut tun. Und dann machst du einen individuellen Fehler, aber wie du erwähnt hast, kann passieren. Aber das ist dann wirklich so ein strukturelles Thema, wo einfach so wenig passt bei dem 1-2, wo du komplett ausgespielt bist, komplett hergespielt bist und wie erwähnt, das ist auch Lorenz auch ein Spieler mit gewissen Erwartungen geholt. Und wo du schon sagst, hey, das sollte dir eigentlich nicht passieren. Und dann auch noch, wenn dann ein Spieler ausgespielt wird, aber dann stehst du komplett blank. Und das kommt dann noch dazu. Und das war vor allem auch wiederum,
ja, vor allem in der
Situation. Wir werden nach dem Einwurf auch. Genau. Nach dem Einwurf. So, genau. Wenn nämlich nach dem Einwurf, solltest du dann die Möglichkeit haben, selbst wenn ein Spieler ausgespielt wird, dass dann nicht das dazu führt, dass du komplett blank stehst mit zwei Spielern vom Gegner zentral vor deinem Tor, die dann nur noch einschieben müssen.
Ja, genau, das ist, also es ist eben halt nicht irgendwie ein Konter und so und du bist unsortiert und dann ist es unweigerlich, dass mal irgendwie einer halt irgendwo Freistellung oder Raum hat. Nee, du bist komplett, musst in dieser Situation eigentlich komplett strukturiert sein, ansonsten sprichst du dafür, dass diese Abwehr sich noch überhaupt nicht gefunden hat.
Ja, vor allem, es geht in die Brücke irgendwie nach, also diesem Ghosting, also weil auch da, wie gesagt, schon Kosti macht dann eine komische Bewegung, aber das ist auch die Frage, warum ist denn Kosti überhaupt dann im Endeffekt der so gut halt der Mittelpunkt steht, also im Elfmeterpunkt stehen müsste? Weil ich denke mir, wenn, ich glaube, wir hatten das eine Ding, das habe ich vorher gedacht, was war das? War ein Münster, war ein Duka, der dann irgendwann mal irgendwie grob rumsteuerte, oder? Das war auch so eine lange Flanke über die Innenverteidigung und dann war halt hinten einfach einer komplett blank eigentlich auf der Kosti-Seite. Und nachher, wenn in der Gauss-Situation, ist es ja dann auch so, dass dann Kostli irgendwie den Innenverteidiger deckt und Gauss ist dann halt komplett blank hinten. Ich habe immer irgendwie das Gefühl, dass unsere komplette Dreierkette mega weit nach links rückt. Also
du hast natürlich, wie schon erwähnt, deswegen ist eine Dreierkette nicht so einfach, dass du sagst, hier, du musst abstimmen, wann geht dann gegebenenfalls der Schienenspieler gerade auf der ballfernen Seite, rückt er ein. Und wann nicht? Und das eben, das meinte ich bei der Gauss-Chance, das war halt genau, hey, so darfst du, so solltest dir auf keinen Fall passieren halt, dass du dann hier, indem du verschoben hast, rückt dann Kosti rein, aber Gauss ist dann, also der Flügelspieler vom Gegner, ist dann komplett frei und ist dann mit einem Pass frei zu spielen, sodass der allein vorm Tor steht.
Genau, aber das Problem war, also ich meine, es übersprungen, aber in dem Fall musste ja Kosti auch einrücken, weil
ja, klar,
der andere
Mutter sehr reinsteht. Und das sind eben diese Abstimmungsgeschichten.
Genau, aber das fiel mir durch und für mich zieht sich ja in der Situation auch durch, in der Fall, ich mit dann frei stehe, weil irgendwie gefühlt alle Innenverteidiger zu weit Richtung Ball gezogen sind und dann hinten eben
Wobei aber das ist noch eine andere Situation, wie vorhin Martin erwähnt, ist das noch ein Einwurf.
Das genau,
bei dem,
das ist ja noch schlimmer.
Aus einer Bewegung, dass du dann sagst, es sollte es dir auch nicht passieren, aber wenn jetzt vielleicht irgendwie auf der Ballseite einer durch zwei Abwehrspieler durchgeht, die aufspielt, dann fehlt immer irgendwo einer. Aber beim Einwurf, das ist noch ein ganz anderes Thema.
Ja, jetzt unterschlagen wir mal kurz unser Knaller rausgespielt, ist 2-2 nicht. Martin hat sich doppelt gefreut, weil es einfach wieder Kickerpunkte gab.
Du meinst, war dann schon Kanudic die Vorlage in Anführungszeichen kommt, oder?
Ja, weiß ich. Also mal unabhängig von den Kickerpunkten.
Ja.
Kurz meine Bauchschmerzen so zu formulieren. Schon viel Zufall bei dem Ding. Na klar war, natürlich ist das ein Stilmittel, zu sagen, ich schlag die Flanke lang und der Torwart muss dann spekulieren, kommt irgendwer mit dem Fuß dazwischen. Aber dass der halt dann so der was hinten reinrutscht, das wusste Mauser auch nicht an dem Tag. Und das war, glaube ich, schon die einzige, wir haben jetzt irgendwie gesprochen, würde man so ein 2-2 unterschreiben.
Ja.
Das war halt auch irgendwie die einzige Möglichkeit, in diesem Spiel noch so richtig für uns passiert ist, oder? Und wenn der da nicht reingeht, passiert gar nicht mehr so viel.
Ja, weiß ich, will ich jetzt gar nicht sagen. Deichmann hat dann noch diesen Kopfball und so
weiter.
Ja,
von außen, an den
Außenposten. Ja, genau. Also klar, der wird auch ein bisschen überbewertet natürlich. Da ist auch eher unwahrscheinlich, dass da was passiert. Ist schon klar. Also ich finde insgesamt in dem Spiel, musst du jetzt nicht sagen, war Saarbrücken war da besser oder hatte mehr Chancen. Also insgesamt, klar, dieses 2-2 ist in der Entstehung glücklich, aber es geht auch unterm Strich auf jeden Fall in Ordnung. Und, aber wir haben halt auch gesagt, nach diesem 2-2, naja, würde man eher unterschreiben, jetzt das 2-2 mitzunehmen. Und zum Glück haben wir es ja auch mitgenommen.
Also ich würde auch sagen, über 90 Minuten hinweg kann man schon sagen, 2-2 geht in Ordnung.
Auch aber natürlich, weil die ersten 20 Minuten schon eher unsere
uns gehörten. Ne? Weil ich muss wirklich sagen, zum einen ist dieses 2-2, weil passiert halt glücklich. Und nach dem 2-2, wenn da irgendwer nochmal ein Tor schießt, dann ist es eher Saarbrücken. Einmal holt Funk den Fallrückzieher raus. Auch nicht verkehrt. Und dann halt dieses Kausknaller, den Zetinovic dann auch von der Linie klärt. Also das ist ja auch, wie du es vorher gesagt hast, also zweimal von der Linie klären, einmal Elfmeter halten, sind eigentlich, da bist du dreimal von der Schippe gesprungen. Heißt auch in dem Spiel, klar geht 2-2 in Ordnung, aber bist näher am Verlieren als am Gewinnen in dem Spiel. Gemein gesagt.
Ja, also kann ich jetzt nichts dagegen sagen, ne?
Weil du dann schon sagen musst, du hattest, glaube ich, gesagt, die zwei sehr, sehr guten Chancen in der ersten Halbzeit.
Genau, deswegen über das Spiel hinweg, ja, auf jeden Fall. Nur vom Spielverlauf, dann sagst du, okay, klar, du hast halt drei große Chancen gebaut, um 1-0 zur Verfügung zu gehen. Und Saarbrücken hat halt am Ende aus drei großen Chancen dann auch nur eins gemacht. Deswegen geht es in Ordnung, dass es so ausgeht. Aber man muss sich jetzt auch nicht über euphorisieren. Deswegen, ja, das ist für mich ein anderes Spiel. Irgendwie, ich glaube, ich würde man fast behaupten, das wird das Spiel, bei dem wir am konstantesten gespielt haben. In zwei Halbzeiten eigentlich ganz ordentlich. Am Anfang stärker, am Ende weniger. Aber
ja, war okay. Ist dann ja wahrscheinlich auch sogar der gute Bogen zur generellen Betrachtung, nämlich die Frage tatsächlich nach jetzt 8 gespielten Halbzeiten, wie viele waren denn gut und wie viele waren schlecht? Also vor dem Spiel gestern hätte ich die Frage leichter beantworten können, wie man jetzt die zwei Halbzeiten gestern bewertet. Das ist so ein bisschen schwierig, weil da waren beide Halbzeiten tatsächlich okay. Die erste vielleicht ein bisschen besser sogar. Ja. Aber davor, naja, ist halt die zweite Halbzeit gegen Halle mit einem kleinen Fragezeichen hinter Halle, was da eigentlich los war. Ansonsten waren da jetzt nicht so wirklich überzeugende Leistungen dabei.
Ja, also ich für mich genau das Gleiche. Also eine gute Halbzeit mit den entsprechenden Geschichten und das Spiel gegen Saarbrücken ist ein Spiel gegen Saarbrücken, das kann so laufen, wie es läuft, dann passt schon. Bei der Halbzeit passt schon mit allen Fehlern und tollen Geschichten, die wir jetzt diskutiert haben. Aber heißt, so richtig überzeugend war noch nicht viel.
Ja, das ist, so kann man es zusammenfassen, weil du hast jetzt nach 4 Spielen 4 Punkte mit einem Torverhältnis von 7-6.
Ja, und das gibt, glaube ich, den nächsten Punkt. Also das eine ist, es ist inhaltlich nicht so richtig überzeugend. Und dann hast du es gleichzeitig auch noch, wo du sagst, punktetechnisch auch nicht so überzeugend, weil 4 Punkte aus 4 Spielen ist, ehrlich gesagt, eher so gehobener Abstiegskampf.
Ja, da bist du halt wieder an der Frage, was ist die Erwartungshaltung jetzt auch vielleicht für das erste Drittel der Saison? Und dem angeschlossen natürlich, wie entspannt ist das Ingolstädter Umfeld oder wie viel Zeit hat die Mannschaft, hat der Trainer, daran zu arbeiten und Fortschritt zu präsentieren? Weil ich meine, wenn man ein bisschen vorausschaut, worst case, verlierst du gegen Dresden und 60 oder so, stehst dann irgendwie Anfang September schon wieder mit dem Rücken zur Wand irgendwie im Abstiegskampf. Da bin ich mal gespannt, oder ich hoffe nicht, dass wir darüber sprechen müssen, aber da wäre ich trotzdem gespannt, wie ruhig dann einige da bleiben.
Erste Trainerentlassung Ingolstadt. You heard it here first.
Also, was du...
Nee, klar.
Oder, ich meine, man muss gar nicht Richtung Trainerentlassung gehen, aber wie sehr bleibst du deinem System erhalten? Also, er hat jetzt immer die drei Innenverteidiger spielen lassen, hat immer das gleiche System, vielleicht offensiv mit ein paar Variabilität drin, auch mal ein paar offensiven Wechsel, aber im Endeffekt zumindest die Fünferkette ist stabil. Die Frage ist halt letztendlich dann trotzdem, gibt es da Fortschritt oder kommt irgendwann der Punkt, wo du sagst, oder vielleicht doch Viererkette und wir schmeißen alles über den Haufen so direkt. Also na klar, hat das System sowieso seine Punkte, wo es mal Variabilität gibt, wo es irgendwie eine Doppel-6 und so ist. Aber
da können wir noch ganz gut immer eher schon mal anknüpfen. Also absolut. Im Grunde, wir haben ja über die Verteidigung haben wir, glaube ich, jetzt relativ viel geredet, vor allem über die Innenverteidigung. Und dann ist ja jetzt wirklich die Frage, weil der jetzt so gerade in den Raum stellt, macht man Viererkette, spielt Fünferkette, ist ja, wie entstehen denn aktuell unsere Offensivsituationen? Und mein Gefühl ist, dass jetzt relativ viel Costly, relativ viel Flanken und relativ wenig so richtig durchs Zentrum durch. Also ich finde, Fröde ist im Spielaufbau bisher, sagen wir mal, jetzt nicht so in Erscheinung getreten. Deichmann, wie hast du heute schon gesagt, ist immer überall und nirgendwo. Aber ist nicht schlecht, sondern
also
ist
eigentlich
nicht,
auch
er ist jetzt nicht dieser Mittelfeldmotor, okay, es zieht jetzt voll durch die Mitte durch. Für mich ist es tatsächlich relativ rechtslastig, was so passiert.
Ja.
Und die Tore, wie sie gefallen haben, haben wir darüber geredet. Das ist gut gefallen, gut gemacht. Wir hatten auch ein paar mehr Chancen, aber vieles passiert halt einfach dann auch irgendwie durch schnelle Reaktionen im Effekt. Aber ist jetzt dieses unser Mittelfeldzentrum, wo wir gesagt haben, okay, wir haben irgendwie gefühlt 15 Achter, rollt das schon?
Ja, das hast du ja selber schon beantwortet, dass, also ich habe es ja auch gerade angesprochen, so diese Situation, die du eigentlich haben willst, oder die ich mir vorstellen kann, dass das genau das sein sollte, Ballgewinn, sofort vertikal, das hast du in Ansätzen gesehen, aber das habe ich Ende der letzten Saison deutlich häufiger gesehen, als ich es jetzt gesehen habe, zum Beginn der neuen Saison. Und das geht mir dann auf jeden Fall schon ab. Und weil nämlich da, glaube ich, schon gerade mit wie es eigentlich in den ein, zwei Situationen, wie man es gesehen hat, also mit dann beim einen Mal auf Mause, beim anderen Mal auf Costly, also insbesondere Costly, da hättest du schon Möglichkeiten, zu Chancen zu kommen. Und du hast meiner Meinung nach auch Spieler wie Fröde eben beispielhaft, wo es dir gelingen müsste, solche Ballgewinne zu haben und dann so eine Art von Angriffsmuster zu etablieren. Und das geht mir auf jeden Fall noch ab. Und dann hast du natürlich noch die ganz andere Geschichte, wie wir schon gesagt haben. Hinten sind die Positionen relativ klar. Aber gerade dann so im Zentrum beziehungsweise vorne war auch noch sehr, sehr viel Wechsel. Und wer sich da wie jetzt etabliert, das muss man erstmal noch sehen.
Ja, im Grunde wäre ja jetzt momentan wahrscheinlich die Top-Aufstellung, wenn es so weitergeht. Also zentral, Fröde und davor dann Kanurutsch und Deichmann. Als Achter.
So wie es ja gestern im Endeffekt
auch. Genau, so wie es im Endeffekt. Und es wäre ja im Endeffekt jetzt auch so die Lösung mit Keitel, fällt ja eh noch aus wahrscheinlich, oder? Das glaube ich noch. Das kann ich genau. Aber grundsätzlich, ja, immer Ansätze. Also Deichmann für die Ansätze, teilweise läuft aber auch irgendwie Falschgeld. Ich finde, Kanurutsch war gestern gut, aber es war wieder ein Spiel. Ja, der klassische, ich spiele das erste Mal wegen Englisch weg. Und ja, ansonsten ist für mich tatsächlich echt immer ein Fragezeichen. Also wie ich am Anfang gesagt habe, der muss halt. Das muss halt sitzen, das muss halt passen. Der spielt jetzt weniger Fehlpässe als der Rest, aber es ist zumindest mal unauffällig, um es positiv zu sagen.
Du sprichst jetzt vor allem im Spiel nach vorne.
Vor allem im Spiel nach vorne, ja. Also es geht jetzt gerade wirklich darum, wie kommen wir nach vorne, also wie kriegen wir den Ball zum 16er? Vorhin gesagt, okay, wenn wir am 16er sind, dann passiert da relativ viel und ist eigentlich auch ganz gut. Aber wie kriegen wir überhaupt den Ball dahin?
Ja, also ich weiß nicht, ich sehe Deichmann eigentlich positiver, als ihr es bisher eingeschätzt habt. Also mir gefällt er eigentlich ganz gut auch so im Spiel Box zu Box und auch im einen oder anderen Pass in die Spitze. Klar, da kann noch viel mehr kommen und es sollte sich nicht nur über außen fokussieren, aber also so ein paar Situationen sind mir da schon im Kopf, wo das ganz ordentlich funktioniert hat. Deswegen Deichmann finde ich jetzt erstmal ist jetzt auf meiner Positivseite eher bisher. Aber klar, also und ein Fragezeichen muss man immer noch hinter Kopacz stellen, weil eigentlich, so zumindest von meinem Verständnis her, was er für ein Spielertyp wäre, ist es genau sein System eigentlich auch, wo er drin aufgehen sollte. Und ja, da schon so früh wieder hinten dran zu sein, ist schon auffällig.
Na, der ist auch nicht mehr angeschlagen, oder? Der wäre eigentlich fit.
Genau, also es ist eigentlich wie Testrot. Also es ist einfach wahrscheinlich auch ein bisschen Trainingsleistung, vielleicht ein bisschen Einsatz. Und ja, weiß nicht, ob Qualität da auch irgendwie eine Rolle spielt, dass man einfach sagt, wir vertrauen anderen mehr. Aber ist schon, also ist jetzt auch nicht nur irgendwie ein einmaliger Denkzettel oder sowas. Und vor allem nach dem Münsterspiel hätte man ja auch sagen können, dann ändert man deutlich mehr. Im Endeffekt war dem ja nicht so.
Ja. Grundsätzlich, vielleicht immer auch zur Geschichte zurückgekommen. Saarbrücken war jetzt ein bisschen anders, also ich finde sowohl Aue, als auch vor allem Halle erste Halbzeit und das ganze Münsterspiel, ich wüsste nicht so viel, was irgendwie über zentral funktioniert hätte. Das ist halt, was man bedenkt. Also klar, das ganze Saarbrücken-Spiel lief so ein bisschen anders. Ich glaube, da hat man irgendwie mehr Präsenz in der Mitte. Aber grundsätzlich bei allen drei anderen, das Software-Motor irgendwie immer im Mittelfeld ab. Ich glaube, das ist tatsächlich gegen Halle, hat es ja auch irgendwie stark gezeigt, nachdem dann irgendwie Keitel raus ist und Belemi rein, dass das irgendwie ein anderer Zug war. Ich meine, da war ja dann die Geschwindigkeit, dass es auch wieder mit langen Bällen angeht. Wir machen ja jetzt auch wieder Diagonalbälle gerne mal, öfter mal in den Geschichten. Und das kann ja auch alles funktionieren, aber ich glaube, das ist irgendwie ausrechenbar. Also, dann doppel ich halt den Kostli.
Ja, klar. Ja, also, gucken wir mal. Sich darauf zu versteifen, dass Kostli regelt schon und so weiter, das sollte es wirklich nicht sein. Und ich meine, vor allem, wir haben oft genug hier im Podcast darüber geredet, wie das Flankenmittel sein können, aber du auch nicht ums Verrecken jetzt irgendwie nur die Flanken da reinbringen sollst. Und das ist schon immer noch was wir auch immer noch negativ auffällt. Teilweise werden da Flanken einfach reingeschlagen und es wird gar nicht geschaut, ob da irgendeiner drin ist. Und Überraschung, es war auch keiner in der Mitte. Also, naja.
Ja, vor allem hast du dann auch nicht mehr jetzt unbedingt die Spiele, wo du sagst, hey, die sind absolut die Kopfballspieler, dass du dann, was du ja früher schon mal hattest und so weiter, oder wo es klar war, sage ich mal, wo man da, ich erinnere mich an die berühmte Kutschke-Diskussion unter anderem.
Ja, das ist sicherlich ein Kopfballspieler.
Und deswegen wird es auf jeden Fall, also um das ein bisschen auch, ja, wie vorher erwähnt, zusammenzufassen, für mich, gerade wie Martin auch schon gesagt hat, gegen jetzt wirklich Top-Gegner, bin ich sehr, sehr gespannt, wie dann das ablaufen wird. Und für mich steht auch immer noch an der offensiven Idee, ins letzte Drittel den Ball zu bringen, ein großes Fragezeichen. Man hat Ansätze gesehen, aber das FCI Saarbrücken wäre jetzt wieder für mich so ein Thema wie nach Halle. Man hat einige Ansätze gesehen und jetzt die große Frage, bringt man das in die nächsten Spiele oder kommt dann wieder sowas wie Münster?
Ja, oder bringst du halt die negativen Aspekte mit ins nächste Spiel? Ne? Das ist halt, gab ja beides in dem Saarbrücken-Spiel. Ich möchte eine positive Erwähnung tatsächlich noch geben. Funk ist natürlich deutlich besser irgendwie als letztes Jahr. Wobei, kurz sagen, dass er unsere unglaublich stabilen Innenverteidigung schon auch manchmal in Pressing-Situationen unnötige Kurzpässe irgendwie nicht wieso spielt. Ja, nochmal erwähnen, er macht es nicht besser. Er schüttet ein bisschen Öl in diese Innenverteidigung. Und Guevara ist für mich weiterhin die Regensburger Wurst, die irgendwie in der Vorbereitung war. Ist jetzt auch noch nicht irgendwie, finde ich immer noch nicht so geil. Deswegen letzte Frage. Du hast vorher gesagt, ich glaube, Transferfenster ist jetzt noch 5 Tage offen, 4 Tage offen. Machen wir noch irgendwas?
Es sieht irgendwie, also gefühlt ist da sehr wenig Bewegung seit mehreren Wochen. Also wir haben jetzt schon mal gesagt, der Kader stand sehr früh. Dann war natürlich der laute Schrei nach dem Stürmer.
Der plötzlich da stand und keiner dachte irgendwie.
Ja, also die Hoffnung, glaube ich, ist schon noch da.
So ein Spieler wie Beck oder Ecker, der jetzt damals so irgendwie aus dem Hut zaubern, den man irgendwie gar nicht auf dem Schirm hat.
Zumal ja auch gesagt wurde, wir machen nur was, wenn wir wirklich voll davon überzeugt sind und so weiter. Also dieses, wir machen jetzt nichts mehr großartig für die Breite, sondern wenn dann wirklich ja, jemand, der uns in der Stammelf weiterhilft.
Die Frage wäre jetzt wirklich genau die, also wo wäre es denn? Also Mittelfeld ist ziemlich stark besetzt, Innenverteidigung haben wir schon so viele geholt. Es kann eigentlich ja fast nur ein Linksverteidiger sein, theoretisch, aber das wäre ja eben nicht der für die Startelf, sondern es wäre dann eher die Breite. Und Stürmer wäre komisch, wenn du jetzt den Glügel holst und der gut angefangen hat, also den Glügel in den Profikader ziehst und gut angefangen hat, könnte es ja nur sein, Last-Minute-Verkauf von Trist Roth und du holst den anderen. Weil noch einen Stürmer da hinsetzen? Weiß nicht.
Ja, also wenn du weggehst oder einfach nur auf Kaderpositionen irgendwie schaust, dann ist das schon ein vollständiger Kader. Ja? Also ich weiß nicht, wie viel ein einzelner Spieler dann daran
also wenn dann, ausmacht. Aber also wenn du jetzt wirklich nicht mehr mit Testo planst, beziehungsweise sagst, hey, das geht so weiter, wie es aktuell aussieht, dann wäre es natürlich, wo ich sage, hey, Offensive wäre es schon noch sehr, sehr sinnvoll, einen Transfer zu machen, weil gerade, ja, du hast die jetzt nominell besetzt und die Spieler zeigen auch Anzeichen, wie du es gerade erwähnt hast, aber mit Mause, mit Beleme, mit Kügel, das sind alles Spieler, die aus unteren Ligen kommen. Da über die 38 Spiele zu gehen, ist zumindest auch, sind ein, zwei Fragezeichen
so. Ja, und also auch so groß der Kügel-Hype irgendwie mal war und auch hat gegen Halle, hätte er 3 Tore schießen können, ja, gestern sein Einsatz bei dem 1-0 ist gut. Ich glaube, man sollte da auch ein bisschen realistisch drauf schauen, dass er jetzt auch nicht wirklich der Top-Stürmer ist, der da vorne in der Startelf stehen sollte. Also ich habe da schon so ein bisschen eigentlich die Hoffnung, dass das nicht heißt, wir geben jetzt einen Kügel-Kurfi-Vertrag und das, dann reicht es. Also ja.
Wir werden es sehen. Ja, bis zum nächsten Spiel muss es soweit sein. Wir spielen am Samstag. Mhm. Freitag macht das Transferfenster zu. Oder schon Donnerstagabend.
Ich glaube Freitag.
Auf jeden Fall vor unserem Spiel, heißt, wir werden auf jeden Fall beim nächsten Spiel wissen, ob wir noch was gemacht haben. Wir haben auch verhalten. Aber ich glaube, wir sind uns einig, wenn, dann ist es ein Stürmer. Alles andere wäre ferner liefen. Und dann hoffen wir drauf, dass die positiven Ansätze sich weiterentwickeln und unsere Innenverteidigung sich mal rafft und nicht andersrum.
So ist es. Wollen wir noch kurz auf die anderen Teams des Vereins schauen? Ich habe extra nochmal nachgeschaut heute. Ich habe sogar heute die letzte halbe Stunde der Frauenmannschaft im Livestream angeschaut, um euch berichten zu können, dass wir nach einer Niederlage am ersten Spieltag gegen Andernach heute 2-2 in Gladbach gespielt haben durch ein Tor in der Nachspielzeit. Mhm. Muss man ehrlich gesagt auch dazu sagen, die halbe Stunde, die ich da gesehen habe, war das auch eigentlich mehr oder weniger der einzige Angriff und da war Gladbach schon drückend überlegen, aber dann 2-2 zu spielen, ist ja auch nicht schlecht. Also es wird da auch wieder natürlich ein harter Kampf gegen den Abstieg sein. Die U19 ist sehr stark gestartet mit 7 Punkten aus 3 Spielen, hat heute aber, soweit ich das vorher noch gesehen habe, 1-0 gegen Frankfurt verloren. Aber ich glaube, gegen Nachwuchs aus Frankfurt kann man auch mal verlieren. Mhm. Vor allem mit dem guten Start. Und die U17 ist nach 5 Spielen leider letzte mit nur einem Punkt. Das ist so der Überblick über die Teams. Was habt ihr noch zu ergänzen?
Dass hoffentlich aus den nächsten 5 Spielen mehr als ein Punkt kommen.
Sowohl in der U17 als auch in der Profimannschaft, ja. Stimmt.
Das wäre bei beiden gut, ja. Bei der U17 habe ich da auch richtig viel Hoffnung drauf. Bei der Profimannschaft, wenn ich mir den Spielplan anschaue, nicht. Ja, wobei, es ist jetzt 60 Dresden und Regensburg sind in den nächsten 5 Spielen dabei, oder?
Ja.
Und dann hast du aber noch Ulm und
Freiburg 2, glaube ich, ist noch,
ja.
Freiburg 2, aber Sonntagsspiel, wenn die Profis Samstag spielen, oh, immer knifflig. Ja. Also insofern, naja, wir wollen nicht alle schwarz reden.
Der spielt dann Röhl wieder und macht 2, Freiburg 2. Na gut, Leute, wir belassen es jetzt, glaube ich, einfach mal dabei. Schauen, was die Zeit bringt. Mit kühlem Kopf werden wir den nächsten Mal wieder auf die Ergebnisse schauen und hoffentlich einfach nur sehen, ach gut, passt. Und nicht alles scheiße, wie unser Ex-Trainer sagen würde.
Kühler Kopf und kühles Battlemark-Bier. Insofern,
schönen Abend. Wie ihr das hier hört, ist der Battlemark gleich schon vorbei. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß. Servus, Schanze.
Servus.
Servus.